Und ich bin Alexander von Mazedonien, der König von England.
Und Alexander von Mazedonien, der König von England.
Genau so ist es, du Spasti.
Oder wenn man
ich trage mein Einstecktuch wie ein Monolithen geformt. Und ich entstamme einer langen Kultur von
Wut. Was ist jetzt gerade passiert?
Keine Ahnung.
So klingt Monolith.
Ja.
Herzlich willkommen bei 1024, heute mit dem frommen Dave.
Hallo.
Dem moralischen Fabio.
Hi.
Und mir, Johannes, mit Erkenntnis.
Die Erkenntnis erlangtest du durch?
Durch
seine Moral und meine Frömmigkeit?
Genau, durch transzendale Erfahrungen.
Weswegen bin ich eigentlich der Moralische?
Weiß ich nicht. Warum ist denn Fabio der
Moralische? Ohne Scheiß, ich bin die unmoralischste Person, die ich
kenne. Mann, mir sind nur drei coole Wörter eingefallen, habe ich da gedacht, die gebe ich jetzt euch als Adjektive.
Ich dachte, das hat du das Background.
Zwei Wochen nee, Zeit,
natürlich.
Um dir was Neues einfallen
der Background ist, lassen. Der Background ist, mir sind drei coole Wörter eingefallen.
Aber bis jetzt hat das immer einen Bezug auf die Realität gehabt.
Vielleicht hast du dir das auch immer gewünscht. Aber der Fromme Dave passt ja schon ein bisschen.
Ein bisschen
schon.
Aber ich fand auch MF Dave ganz okay.
MF Dave ist auch passend auch ganz gut eigentlich. Und der moralische Fabio passt eigentlich auch. Bist ja auch immer so jemand, du hast so eine Moral und die tust du dann den Leuten auch immer aufdrücken.
Genau, so bin ich.
Genau. Die Moral, keine Moral zu haben.
Ja. Ja. Läufst durch die Welt und tust immer jedem versuchen zu erzählen,
ich bin
dass
wie,
du recht hast.
Ja, ich bin übrigens auch Vegetarier. Hm? Meat is murder.
Meat is murder. Kein Veganer?
Nee.
Wie schrecklich findet ihr die Diskussion, dass
auf einer Skala von 1 bis 10.
Dass Leute, manche Leute Sachen essen und manche Sachen nicht essen und diese beiden Fronten sich gegenseitig erzählen, dass der andere ein Idiot ist, weil er das isst, was der andere nicht essen will?
Mhm.
Wie schrecklich ist die Diskussion?
Von 1 bis 10? Von 1 bis 10, 10 ist das eine 10 und mir ist. Nee. Nee. Müsst mir eigentlich ernst sagen, dadurch, dass es mir völlig egal ist, ist die Skala halt nicht existent.
Ja. Und bei dir so?
Meine Antwort klingt ähnlich, weil ich mir darüber keine Gedanken mache. Also ich mache mir darüber schon manchmal Gedanken und wenn ich so ein Gespräch aufkeimen höre, dann
schaltet man ab.
Ja, dann ist das auch schlimm für mich.
Ja.
Als Mensch, als Person.
Ja.
Ich fühle mich da ein bisschen bedrängt in meinem Frieden.
Ja.
Weil eigentlich müsste man, wenn man sich aus der Diskussion raushält, so wie Dave, MF Dave, dann
Müsste man
eigentlich abschalten. Die ganze Zeit.
Funktioniert großartig übrigens, merke ich gerade.
Abschalten kann ich. Abschalten ist großartig.
Ist klar. Ich habe nämlich neulich.
Ich mache es auch gern mehrmals am Tag.
Neulich Nacht saß ich allein vorm Fernseher, ich und die öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme.
Für die auch brav deine GZ
gebühren. Für die ich brav meinen Rundfunkbeitrag bezahle. Seit 2013.
Tatsächlich?
Also es bleibt ja nichts anderes übrig. Ab 2013 müsste jeder den bezahlen.
Wirklich?
Auch du.
Auch ich?
Ja, also jeder Haushalt, um genau zu sein. Und jeder Haushalt ist definiert als jede Wohnung.
Okay. Na, dann sind wir clear, weil ich bezahle.
Okay. Genau.
Cool.
Aber dann kannst du quasi jetzt von ihnen verlangen, dass sie dir was geben. Ja. Würde ich machen an der Stelle.
Wie viel ist das? Wie viel kostet das?
17 Euro pro Monat, glaube ich.
Pro Monat? Nicht
oder
alle drei Monate?
Irgendwie sowas.
So machen die das doch.
Ich glaube doch schon.
Siehst du, und 17 Euro drei Monate, das ist mir dann auch egal.
Cool.
Ich saß danke, auf jeden Fall da und blickte das Fernsehprogramm und es war auf irgendeinem dritten und es war eine philosophische Diskussionsrunde.
Ja.
Und die Philosophen, die sind ja so, die haben ja eh so ein bisschen komisch sind die drauf manchmal. Und dann saß dieser öffentlich-rechtliche Hausphilosoph, das ist so ein Junger mit so längeren Haaren und so einem ganz, ganz durchdringenden Blick. Ihr guckt ja keinen Fernsehen, deswegen kennt ihr den nicht, aber der taucht so in jeder zweiten oder dritten Talkshow, taucht er immer wieder mal auf und dann sitzt er immer so da und dann diskutieren alle über die Realität und dann kommt er und haut dann immer so ein Brett rein, wo ihr so der Kopf explodiert, weil er gerade irgendwie irgendwelche Zusammenhänge geschlossen hat, die so, ne, so transzendale Erfahrungen.
Aber quasi. Vielleicht geht das auch nur dir so und wir beide sind
intelligent genug,
um das zu durchschauen.
Wahrscheinlich. Und das Interessanteste, ich komme gleich wieder zu dem Thema vegane Vegetarismus zurück, es ging nämlich um dieses Thema, also Fleisch essen, ist das jetzt cool oder nicht? So. Und es ging um mehrere Ebenen und ein Punkt, den fand ich total großartig, war, die Leute, also grundsätzlich so Tiere töten und es Tieren, dass es Tieren schlecht geht und so, das ist halt irgendwie nicht cool. So, also würde, glaube ich, die meisten unterschreiben, so irgendwie so, oder es selbst tun gar, ist irgendwie für viele Leute so, muss nicht sein, ja. Und den Punkt, den er angebracht hat, wie wäre es denn, wenn du willst jetzt so ein Rehbraten essen, irgendwie, ja? Und dann suchst du dir so ein Reh raus, irgendwie, und dann wird es nicht erschossen, sondern es wird betäubt und dem wird dann das Bein abgenommen. Was? Und die Wunde wird wieder zugenäht und du darfst dann das Bein quasi essen und das Reh hüpft dann mit drei Beinen noch rum. Kannst du wahrscheinlich bei jedem Reh einmal machen, vielleicht zweimal. Und das so, ob das quasi moralisch und gesellschaftlich akzeptierter wäre. Und da ist mir dann tatsächlich der Kopf explodiert.
Was? Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals in meinem Leben
gehört habe. Naja, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich bin
ja schockiert.
Dass ja, genau, dass quasi das für Leute noch viel schlimmer wäre. Also quasi
ja, natürlich.
Ein Reh erschießen, jetzt ganz philosophisch geredet, ja. Ein Reh erschießen ist quasi nicht so schlimm wie ihm quasi das Leben schenken, aber halt mit drei Beinen.
Also das Ding ist ja bei Tieren, dass sie nicht so wirklich abschätzen können, vermutlich.
Ja.
Wie die Grenzen des Lebens aussehen.
Wahrscheinlich.
Das heißt, für ein Reh zu sterben,
ist es
halt wirklich nicht so emotional konnotiert, wie es unter uns Menschen der Fall ist. Also
Muss
ich nicht irgendwie die Rehfamilie treffen und drei Wochen sich gegenseitig in den Armen liegen.
Absolut, aber es ist ja, also die Frage ist ja immer, richtig, kann man jetzt diskutieren, ob die Schmerz und so Kram, aber was ich immer witzig finde ist...
Nee, und ich wollte eigentlich, worauf ich hinaus wollte, wenn du einem Reh ein Bein abnimmst und es dann weiterlaufen lässt, dann wird es immer konstant mit drei Beinen weiterlaufen. Ja. Und wenn du es betäubst vorher, dann wird es nicht mal wirklich wissen, weswegen es mit drei Beinen... Stell dir vor, du wachst irgendwann auf und hast nur noch ein Bein.
Ja gut, stell dir vor, irgendwann du wirst in einen weißen Raum geschickt und heißt, ja, wir schlachten jetzt, all deine Freunde werden geschlachtet und dann wirst du auch geschlachtet. Also jetzt auch nicht viel mich, schockierender, würde ich jetzt nur sagen.
Aber ich mache mich dieser Todsünde ja ohnehin nicht mehr.
Ja, yeah. Nee, ist klar. Ich wollte jetzt auch gar nicht diese Diskussion noch so, ich fand es einfach nur mega geile so philosophische Fragestellungen. So. Also darum geht es ja immer. Die tun sich dann immer irgendwelche absurden Konzepte überlegen und fragen dann quasi, oder was weiß ich, gesellschaftliche Probleme auf irgendwie eine These
runtersetzen. Aber es ist halt auch oft gefährlich, weil dann einfach Leute daherkommen, gerade im Fernsehen, und labern irgendwelchen Bullshit.
Ja.
Und der typische Hartz-IV-Frauentauschgucker denkt natürlich, krass, aber eigentlich labern die nur Bullshit.
Stimmt. Aber du sagst Hartz-IV-Frauentauschgucker, die Gesellschaft wird jetzt wieder klüger, habe ich gehört.
Tatsächlich.
Ja, weil Fernsehen verdummt ja die Gesellschaft, vor allem Privatfernsehen. Alle werden ja dumm und gucken dann dieses sogenannte Hartz-IV-Fernsehen, das wissen wir ja alle.
Ja.
Und RTL steigt aus dem terrestrischen Fernsehprogramm aus. Das heißt, das DVB-T-Programm, wo du quasi nichts für bezahlen musst, du hast ja so eine DVB-T-Antenne und dann kommt das so angestrahlt irgendwie aus der Luft. Da ist ab irgendwann kein RTL, RTL 2, Super RTL und Dings mehr da.
Vox, so. Ne?
Vox. Das heißt, es wird intelligenter, nicht weil RTL, die RTL-Programmgruppe das streicht, sondern weil die RTL-Programmgruppe
Weil die RTL-Programme nicht quasi nicht mehr da sind. Also sie werden noch auf Satellit da sein und sie werden noch auf Kabel da sein, aber so im DVB-T-Fernsehen nicht mehr.
Dann musst du bezahlen, um dir Hartz-IV-ASI-TV anzusehen.
Jein.
Also technisch gesehen.
Ja. Technisch gesehen,
Lass du das mal auf der Zunge zergehen.
Das ist ganz geil, ne?
Ja.
Wobei jetzt die Frage ist, ob jetzt auf ProSieben und auf Sat.1 jetzt das anspruchsvollere Programm unterwegs ist.
Nicht wirklich, aber nee. Ich sag mal, wenn so ein Teil des Übels wegfällt, dann ist das Übel zumindest ein bisschen kleiner.
Kann nur also besser werden.
Wenn du den Tumor so ein bisschen bekämpfst, genau. So zum kleinen Teil ist der Tumor schon ein bisschen kleiner. Also ja. Viele Leute mit Krebs und so
dann leben ziehen die aus sowas und so.
Viel Hoffnung.
Ja, ja genau.
So und warum sollten wir nicht auch daraus Hoffnung schöpfen, wenn die RTL-Programmgruppe einfach wegfällt?
Ja, ja. Für dich gut, Dave. Und bei dir so?
Ich habe auch dazu habe ich keine Meinung.
Aber wirklich?
Ja.
Glaube ich ja fast gar nicht.
Ist schon ein bisschen nihilistisch auch, ne?
Ja, 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 du bist ein bisschen Anti-Realität der Gesellschaft.
Als Nihilist würdest du gar nicht daran glauben, dass das Fernsehen existiert.
Ist das so?
Nein.
Sind Nihilisten nicht die, die alle hassen, ja, ne?
Nein, Nihilisten sind die, die einfach an nichts glauben. Also dass es keine übergeordneten Herr im Kosmos gibt. Also es gibt keinen Gott, es gibt kein Schicksal, etc.
Aber
es geht nicht darum, dass du alles verneinst. Das sind die Misanthropen, die meinst du vielleicht, die Menschenhasser?
Ja.
Und Nihilisten sind einfach der Ansicht, dass das Leben so wie es ist, zwar abläuft und auch real ist
an ja. sich,
aber sie glauben nicht daran, dass es irgendeinen Sinn verfolgt. Im Grunde genommen ist das die Existenz für einen Nihilisten nichtig.
Aber ist diese Definition von irgendwie Gefühlslage und Glaubenslage oder was auch immer, Gemütslage, zählt da auch sowas wie Atheismus und wie heißt das andere?
Ich denke mal, dass Kritiker am Atheismus sowas oft behaupten, aber Atheismus...
Weil Atheismus ist doch nicht anders als ich glaube an das.
Aber Atheisten lehnen ja zum Beispiel nicht Spiritualität ab oder die Überzeugung, dass das Leben auf ein gewisses Ziel hinausläuft oder dass jeder so ein Ziel im Leben für sich selbst aufbauen kann.
Ja, und das haben die Nihilisten auch nicht.
Im Nihilismus ist das eher... nebensächlich. Oder das ist
quasi auch so. Ja, ja. Klar, ich könnte jetzt theoretisch kann jeder machen, was er so ungefähr, jeder machen, was er will und es ändert eh nichts, so ungefähr.
Ja.
So ist es eigentlich wurscht.
Im Grunde genommen schon, weil wir ja eh alle draufgehen nach 80 Jahren, da es keinen Gott und damit auch kein Nachleben oder sowas gibt, läuft das Ganze auf nichts Spezifisches hinaus. Du hast einfach nur die Zeit, die dir zur Verfügung steht und dann war es das.
Haben Nihilisten Spaß?
Ich bin nicht sicher.
Ist ihnen halt egal, genau, ob sie Spaß haben oder nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich denke, jeder hat Spaß irgendwann. Auch die Leute, die keinen Spaß haben wollen. Gerade die Leute, die so ins K17 und so gehen.
Ja.
Die überhaupt keinen Spaß, die den Spaß zu verdrängen versuchen, haben irgendwann mal Spaß. Also so zwischendurch diese Momente, in denen sie...
Dann erwischen sie sich und denken...
Ja, Und geißeln sich wieder.
Oder das ist wie mit einem Katholiken allein mit einem Teller Kekse im
das
Raum.
Das sind wie diese Mönche bei der Name der Rose.
Ja, der Keks. Ah, ich schäme mich, ja, der Keks.
Wieso er gefällt mir so gut. Vor Keksen?
Also um deine Frage zu beantworten, ja, ich denke schon, dass Nihilisten Spaß haben. Von Zeit zu Zeit.
Und meine Frage zu stellen, warum haben Katholiken Angst vor Keksen?
Nicht Angst vor Keksen, aber...
Angst vor
Spaß. Sie schämen sich halt, dass sie diesen Keks so gut finden.
Ja, das verstehe ich.
Diesen Keks? Meinst du die Oblate?
Nein.
Okay.
Die Metapher. Metapher für den Spaß des Lebens.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ein Katholik allein mit einem Teller voll Keksen. Wow.
Wobei die Katholiken ja schon an sich als Institution immer so ganz gern die Sau rauslassen. Ne? Also so die Evangelien sind ja eher so die, wir ziehen irgendwie was Einfaches an und wir sind ein bisschen irgendwie... Wir haben so eckige Gebäude und irgendwie...
Aber das sind halt dann schon die Liberalen. Die Katholiken sind ja quasi die Aristokraten, die dann total abgehen.
Ja, ja. Also liberal bezogen auf sag jetzt mal, Überzeugungen und so, ja. Aber ich meine jetzt so als Institution an sich lassen sich die Katholiken eher die Sau raus. Die sind so mit Gold und so, da geht's voll ab.
Richtig.
Ach so.
Aber halt auch nur, weil die korrumpiert sind.
Ja, they're living the life.
Ja, richtig, genau. Das kannst du eigentlich so nicht miteinander gleichstellen, weil die irgendwie...
Ja, ja, ja. Du bist evangelisch gewesen, ne? Du bist evangelisch, so eine evangelische Ecke aufgewachsen.
Ja, ja, ja.
Ja. Ich habe immer Angst vor den Evangelien gehabt.
Du bist Hardcore-Katholik, oder?
Ich nicht. Also ich bin da halt aufgewachsen in der harten
katholischen Welt.
Katholizistischen Welt. Der Katholik an sich war mein Umfeld. Ja, nee, ja. Und die Anekdote habe ich auch schon mal erzählt, was ich immer am schockiertsten fand, war, das ist natürlich auch von Unterschied zu unterschiedlich zwischen den Kirchen und wwie die Gemeinden das organisieren, aber wenn du in der Kirche so rumsitzt, dann kommt ja irgendwann der Klingelbeutel, ja, wo du quasi so als Gläubiger aufgefordert wirst,
zu spenden.
Und in den katholischen Kirchen, die ich kenne, war das immer so, dass er so durchgereicht wurde. Das heißt, das sind ja dann meistens so ein Block oder zwei Blöcke von Bänken, die hintereinander stehen. Und dann wird einfach vorne angefangen, dann wird es dann so schulklassenmäßig so durchgereicht. Also jeder Gast gibt dem Nächsten quasi den Beutel und am Schluss ist dann irgendwie hinten so Helfer, so ganz fromme, und die nehmen das dann, den Beutel. Und ich war bei zwei evangelischen Gottesdiensten und da war es so, da saß ich auch ein bisschen außerhalb, es war ein bisschen ungeschickt. Da kam so ein relativ großer, alter, knöchriger, strengen Blick auf mich zu, ja, und hat quasi jedem den Klingelbeutel vor die Nase gehalten und ihn dabei angeschaut.
Oh.
Ja, also nicht so irgendwie nur meine Nachbarn sind die, die über mich richten, sondern so der fromme Diener des Priesters oder der Priesterin, ja, die machen ja so abgefallene Sachen wie Frauen und so, der hält es so hin, hoch dich an, so, Spende. Und du musst dann ihm sagen, nee. So mit dem Kopfschüttel, so nee, heute nicht. So, ja. Mhm. Da zerreißt sich innerlich.
Wirklich?
Ja, das ist, da denkst du dir, ich fühle mich schlecht.
Ich habe gerade die Überlegung gehabt.
Vor allem, wenn man so ein bisschen labil ist halt, weißt du? Also wenn man so ein bisschen so religiös labil ist. Wenn man sich eigentlich so ein schlechtes Gewissen hat, dass man eigentlich denkt, ich weiß irgendwie und so, und die fassen Kinder an und Kirche ist scheiße eigentlich. Aber ich bin mir nicht so sicher, weil vielleicht gibt es ja doch einen Gott.
So. Nee, du bist dir nicht so sicher, weil alle anderen machen das auch
in diesem Raum, genau.
Und deswegen ist es awkward, wenn du es nicht machst.
Genau, genau.
Aber das sollte kein Auswahlkriterium sein, wem du Geld gibst und wem nicht.
Nee, aber ist ja so.
Ja, aber zum Beispiel, ich sag mal, solche Obdachlosen in der U- oder S-Bahn, die haben das tausendmal mehr verdient, ganz ehrlich.
Ja, absolut.
Und denen gibt keiner was.
Nee, ich schon. Ich bin nämlich ein ganz cooler Mensch.
Ich auch.
Echt?
Natürlich.
Nach welchem Kriterium gibst du Obdachlosen Geld?
Eigentlich müsste man denen, vor denen man sich am meisten ekelt, und das machen die Leute nicht, am meisten geben. Man gibt immer nur denen was, die so ein bisschen sympathisch sind.
Ha. Dave?
Ja, das hat er nicht Unrecht.
Ja, weil das ist der Herrscherreflex. Du hast nämlich dann in dir so dieses ich habe die Macht, ich kann jetzt meine 20 Cent jedem geben, dem ich will, und ich gebe es dem, wo ich glaube, wo ich als Einziger, also wo ich quasi ich in meiner Urteilskraft denke, aber er hat es am meisten
verdient. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich durch die U-Bahn laufe und dann in jedem Waggon irgendwie zwei Penner sitzen und ich muss jetzt aussuchen, wer da kommt, wie ich das Geld gebe. Da kommt halt irgendwie einer rein, ist der hat dann richtig. So eine Zeitung und sage ich, ey, cool hier.
Aber es ist schon so, dass man natürlich tendenziell jemanden, na klar, also braucht man nicht zu bestreiten, dass jemand, der irgendwie kommt und irgendwie nett lächelt und irgendwie vielleicht im besten Fall noch durch verschiedene Gründe auch vielleicht gerne an sich selbst erinnert oder an Leute, die man vielleicht irgendwie kennt. Also wenn du so jemanden siehst, da sagst du, der ist so jung wie, der ist so alt wie ich.
Ja.
Oder der erinnert mich an meinen Vater. So, da hast du sofort eine emotionale Bindung dazu. Oder wenn jemand einfach nett und höflich ist. Oder wenn jemand einen lustigen, süßen Hund dabei hat. Ja. Oder wenn jemand irgendwie einen lustigen Spruch macht oder eine tolle Gitarre umhat oder so. Und dem ekligen, verwirrten jungen Mann, der nach Urin riecht, oder älteren Mann, der nach Urin riecht und dreckige Finger hat und irgendwie, irgendwie so vor sich hin, gibt ja so ein paar Kandidaten irgendwie, die kennen wir ja auch alle, die so vor sich hin mantralisierend durch die U-Bahn ziehen und irgendwie ihre Sprüche loslassen, dass man sich auch von denen ein bisschen ekelt und von denen auch ein bisschen Angst hat und denen nichts gibt.
Aber die bräuchten es eigentlich.
Ja, genau.
Vielleicht sind die 20 Cent, die du diesem Mann geben könntest, die 20 Cent, die ihn dazu überreden werden, seine Kleidung zu waschen oder sich zu duschen.
Beziehungsweise kannst du ja nie politisch korrekt und gesellschaftlich akzeptiert irgendwelche Richtlinien in deinem Kopf jetzt abspeichern. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich höre mir jetzt die Lebensgeschichte validiert von diesen Menschen an oder von allen Menschen an und dann überlege ich mir, wer sie mehr verdient hat nach diesen Richtlinien. Das ist ja immer so ein Bauchgefühl.
Vor allem, um das Ganze nochmal ins richtige Licht zu rücken, wir sprechen von 20 Cent.
Ja, das ist das Nächste. Also es geht ja nicht so, dass wir jetzt von, genau, man spricht ja von kleinsten Münzen. Deswegen habe ich mal gehört, und das fand ich eigentlich total smart.
Moment, ihr gebt ihm nur 20 Cent?
Nee, aber
irgendjemand hat eben 20 Cent gesagt.
Ja, das war so jetzt die Ding. Sie sagen ja auch mittlerweile, auch wenn es nur 10 oder 20 Cent sind, also sie sagen ja nicht mehr, habt ihr mal irgendwie ein bisschen Kleingeld oder ein Euro. Sie sagen, also so habe ich das schon öfter gehört, dass sie dann auch so von sich aus formulieren, 10, 20 Cent reichen auch schon so ungefähr.
Ja.
Und ich habe das mal von jemandem gehört, diese Taktik, und die finde ich eigentlich ganz klug. Also was ich klug finde, ist, den Zufall entscheiden zu lassen, in irgendeiner Weise. Ja? Also dass du quasi nicht selbst als Mensch richtest über jemanden, dass du sagst, du verdienst, also entweder du sagst, du gibst allen Geld, oder wenn du sagst, ich kann nur einem Teil Geld geben, weil ich ja selbst nur irgendwie beschränkte Mittel habe und auch nicht alle finden werde, lässt du irgendwelche anderen Kriterien fallen. Zum Beispiel sagst du, okay, ich gebe jetzt nur Leuten, die irgendwie, dass ich einen Hut aufhaben, Geld oder so. Und was ich mache, das ist das Einfachste, ist, ich gebe dem Ersten, den ich am Tag sehe, Geld.
Weiß jemand aus dem Kopf, wie viele Obdachlose es in Deutschland gibt?
37.
Okay.
1000. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Okay, okay.
Das wäre jetzt was, was ich recherchieren könnte, aber nicht tue.
Zu viele?
Ja. Jeder Einzelne ist zu viel. Jeder Einzelne ist
zu viel. Ich wollte es nur mal droppen. So.
Ja, es sind zu viele.
Ist doch ganz nett.
Ja. Politisch korrekt und so.
Wir müssen auch realistisch bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Habt ihr denn also auch die Telefonnummer eingespeichert, die man eingespeichert haben muss?
Vom Kältebus?
Vom Kältebus?
Mhm. Siehst du mal, das muss man nämlich machen.
Das ist aber gar nicht so schlimm, weil...
Ich habe ja ein Smartphone, ich kann die jederzeit nachschauen.
Ja, gut, ist richtig. Tut mir leid, dass ihr jungen, hippen Leute das habt. Deswegen wollte ich jetzt trotzdem nicht, dass man... Also
ja.
Den Kältebusnummer kann man haben. Und wenn dann jemand kommt, wenn jemand sieht, dann kann man den Kältebus anrufen und kann sagen, da sitzt einer... Und der scheint nicht nach Hause zu kommen und der friert, glaube ich. Und es ist minus 10 Grad und vielleicht sollte ihm jemand helfen.
Ja.
Also auf der Kältebusseite steht, dass man immer vorher die Leute fragen soll, ob man den Kältebus rufen soll. Und ich glaube, da ist schon durch. Also ich glaube, die Leute haben schon keinen Bock, Leute, die irgendwo sitzen, zu fragen, ob es denen kalt ist. Weil sie keinen Bock haben, dass da jetzt...
Dass der einen voll labert und man darauf warten muss, bis der Kältebus
kommt. Genau. Okay. Oder gar man irgendwie, dass der von einem vielleicht was verlangt, was man irgendwie nicht tun will oder so. Man will ja eigentlich nur anonym sagen, der braucht Hilfe und dann schnell weg.
Du kannst dir gleichzeitig eine Pizza bestellen, die Polizei rufen und den Kältebus und dann gucken, was passiert.
Großartig.
Gut, oder?
Ja, mal schauen, wie sie miteinander umgehen quasi. Der Pizzabote, der Polizist und der Kältebustyp und der Obdachlose.
Der Kältebustyp nimmt sich dann die Pizza und haut ab und danach kommen die Bullen und finden nur diesen Obdachlosen und fahren einfach wieder weg.
Ich bin nämlich neulich mal durch die Straßen gewandert und es war irgendwie tagsüber und dann, ich weiß nicht, es war so Gehweg und dann gibt es ja immer so also große Straße, du läufst auf dem Gehweg und dann gibt es ja immer so Seitenstraßen, die so in diesen Gehweg reingehen und da läuft man ja so drüber, so, also jetzt, ich glaube, ihr wisst, jetzt schwierig, ein bisschen blöd erklärt, aber ihr wisst, was ich meine, so, also läufst du immer über diese kleinen Seitengassen drüber und da läuft man ja meistens, wenn es größere sind, da ist eine Ampel dort, oder wenn es keine sind, läuft man ja einfach so drüber und ich glaube, die Autos müssen sogar stehen bleiben. Mhm. Und ich lief da also entlang und dann kam irgendwie so eine etwas dreckig, etwas verwirrt, man hat ja so subjektive Kriterien, woran man glaubt, verrückte und strange Menschen zu erkennen. Und so eine kam auf mich zu und fragte mich, ob ich ihr denn über die Straße helfen könnte. Und es ging jetzt nur um so eine Seitengasse. Und da war kein Auto. Also es war auch so, das war jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie schwer befahren war, sondern da war halt einfach nichts.
Ja.
Und ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich mir dachte, okay, diese Frau will jetzt, dass ich sie über die Straße helfe, aber es gibt keinen Grund, warum ich ihr helfen sollte.
Ja.
Und sie wollte ja auch, dass ich quasi so, sie wollte sich einhängen bei mir.
Ja, dann so. hätte ich schon mal gleich einen Taschendieb vermutet.
Ja, genau. Also man denkt sofort so, okay, was ist, wenn die mich jetzt nicht mehr loslässt? Oder was ist, wenn die jetzt irgendwie, was weiß ich, ihre Kleider, also da hat man dann natürlich so extrem politisch unkorrekte Vorstellungen, dass sie gleich ihre Kleider von sich wirft und irgendwie sich selbst auf sich selbst übergibt und dann irgendwie
sich
mit Fäkalien bewirft und irgendwie Heil Hitler ruft die ganze Zeit. So solche Sachen erwartet man ja dann sofort.
Und jemand ruft dann den Kälte.
Ja, genau. Oh Gott, ja. Mit Fäkalien und alle glauben, du bist ein Nazi. Naja, und sie hat sich im Endeffekt, ich so, naja, klar, helfe ich ihnen. Und sie hat sich dann eingehängt und ich bin dann mit ihr über die Straße gelaufen und dann war ich wirklich so, das hat gefühlt 20 Sekunden gedauert, so über die Straße, tut. Dann so, da sind wir, oh danke. Und dann ist sie weitergelaufen.
Ja.
Vielleicht ist es auch eine ältere Dame gewesen, die einfach den ganzen Tag da steht und einfach immer auf junge, attraktive Männer wartet.
Dann kam ich schon selbst einbildest.
Vielleicht. Ja. Oder sie hat mich beklaut und ich habe es nicht gemerkt.
Also wenn du es nicht gemerkt hast, dann war es auch kein großer Verlust.
Stimmt auch wieder. Wie sind wir da drauf gekommen?
Ich habe keine Ahnung.
Obdachlose. Ich bin nicht ganz sicher. Obdachlose, ja genau. Es ging erstmal nur um Obdachlose. Es ging nur um Obdachlose. Mhm. Ausschließlich. Dave.
Was geht denn?
Was geht bei dir?
Nicht allzu viel.
Du wolltest uns über irgendwas was erzählen.
Unbedingt. Unbedingt?
Ja.
Nee, dazu kommen wir noch.
Das muss noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, oder was?
Nee, ich will es jetzt nicht zwischenschmeißen, nur dass ich es nachher nochmal wiederhole.
Was übrigens
wenn wir zum einzigen festen Part der Sendung kommen.
Ah, verstehe. Okay, ja. Was übrigens auch noch ein bisschen dauert, ist.
Das war jetzt eine Überleitung übrigens fürs nächste Thema.
Ja, dann sag's doch nicht.
Ganz geil, ne?
Dann sag's doch nicht.
Überleitungen sind ja so, das ist so die. Hohe Kunst, ja, die, wenn man die geil hinkriegt, Vor allem in so chaotischen Situationen ist man echt Profi. Was übrigens auch noch ein bisschen länger dauert, ist, das schneide ich raus später, das ist kein Problem, bis das Projekt startet, von dem das mit dem Trent Reznor und Dr. Dre Beats zusammenarbeiten. Habt ihr davon gehört?
Oh ja, das hast du uns beim letzten Mal erzählt.
Ich habe, glaube ich, erzählt, dass die was machen wollen. Ne?
Dass die was machen, aber dass man noch überhaupt keine Ahnung hat, was das ist.
Mittlerweile weiß man das.
Und zwar?
Ist es Hardware, nicht wahr?
Nee.
Nee?
Wie kommst du jetzt da drauf?
Keine Ahnung.
Es gab mittlerweile zwei Announcements.
Ich weiß, was es ist. Okay, alles klar.
Es geht um einen Musikstreaming-Dienst. Um es mal jetzt ganz einfach auszudrücken. Das Ding soll heißen Daisy. Mhm. Und der Vergleich, der einen in den Kopf schießt, ist natürlich sofort Musikstreaming Spotify. Ja? Ja. Ich glaube, der Vergleich hinkt auch nicht so sehr. Mhm. Was daran aber neu sein soll, beziehungsweise was so die Krux daran sein soll, ist, dass, woran wohl auch dann der Herr Reznor stark arbeitet, ist, es soll vor allem ein Musikempfehlungsdienst sein mit angedocktem Streaming-Dienst.
Okay.
Den Vergleich, den er genannt hat, ist natürlich auch gleich der, der jedem Musikfan irgendwie ans Herz wächst. Ist dann so, Daisy soll quasi der Typ in dem Plattenladen sein, zu dem du gehst und sagst, hey, was geht denn so? Ich mag irgendwie Bob Marley und Metallica, was könnte ich denn noch so hören? Und der dann so, du musst unbedingt mal Soulfly hören oder so, ja? Und check unbedingt mal die anderen Sachen von Max Cavalera ab. So. Also der Typ, der dir Musik empfiehlt, aber dich auch gern mal vielleicht in eine Richtung schiebt, die du vielleicht nicht gegangen wärst.
Ja.
Das klingt halt so total romantisch. Ja, also es klingt sowohl romantisch als, das hätte man gern. Also wie oft sitzt man irgendwie da und denkt sich, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hören will. Oder so stimmungsbezogen. Oder halt man sitzt da und denkt sich, was Neues würde ich mal gerne. Ich würde mal irgendwas Neues haben. So, man ist ja immer so ein bisschen auf der Suche als Musikfan nach neuen Sachen.
Ja.
Und es klingt total romantisch, wenn sowas eine Software übernehmen könnte. Sowohl aus Software-Sicht als auch aus Musik-Fansicht, Software-Fansicht. Aber die Erfahrungen sind ja damit, ich weiß nicht, mittelmäßig.
Das Ding ist auch einfach, wenn du mit solchen Plattentypen redest, was ich ja früher auch noch gemacht habe, dann kommst du halt auch ins Gespräch und das wird auch ein bisschen weitreichender und dann kommt man sowieso auf neue Sachen oder sehr viel leichter auf neue Sachen. Ja. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie sich das großartig unterscheidet von so einer Spotify-related Artist-Liste oder so einer Last.fm-related
Artist-Liste. Das wollte ich auch gerade sagen. So Spotify macht das schon, Last.fm macht das. Das so kleine Dinger wie This Is My Jam und so weiter, die machen das
auch. Ja, also ich sage ja jetzt nicht, dass das jetzt die Welt
ist. Halt eine Frage, ob das viele Leute benutzen wollen, wirklich. Weil aus meiner Perspektive kommst du so vor, als wenn diese ganzen Empfehlungsfeatures von diesen ganzen Dingern, dass sie ohnehin die wenigsten Leute nutzen.
Genau darauf will ich ja hinaus. Also ich glaube, dass, also ich bin ein großer Last.fm-Fan. Das Related Artist-Konzept, was ja die quasi introduced haben, war ja im Endeffekt das, was wir von Amazon hören. Leute, die das hörten, hörten auch das.
Ja.
So, und das quasi, also da geht es nicht darum, dass sie jetzt quasi, also mal angenommen, du hättest jetzt eine Metal-Band und die Metal-Band hat das Label Death Metal, dann heißt es ja nicht, dass ähnliche Artists einfach auch alle Death Metal-Bands sein sollten. Ja. Vielleicht gibt es einfach Bands, die der Band sehr nahe sind. Also der Klassiker ist, wenn man dann gerade bei etwas unbekannteren Bands ansetzt, wird dann ja auch oft Regionalität spielt eine Rolle. Also du hast irgendwie so eine kleine Hardcore-Band aus L.A. und dann wirst du wahrscheinlich die anderen Hardcore-Bands, die du siehst, werden wahrscheinlich nicht Hatebreed und was weiß ich, Agnostic Front sein, sondern es sind halt dann irgendwie
kleinere, irgendwas, was aus der Szene kommt.
Genau, und die auch auf derselben Ebene hängen, so, also immer Sachen, was halt die Leute auch gehört haben. Das funktioniert relativ gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Du musst halt dann schon Künstler kennen. Also du musst ja quasi schon sagen, ich höre jetzt diesen Künstler und ich will jetzt Künstler, die so ähnlich sind wie der. Was ich eigentlich am spannendsten finde, ist der Punkt, das und das und das und das hörst du. Hast du schon mal an das gedacht? Das könnte dir vielleicht auch gefallen. So, das ist ja das, was man ja eigentlich will.
Ja.
Und ob das so.
Und dann muss es aber auch noch funktionieren, weil diese Related Artist Ding auf Last.fm habe ich schon mehrmals versucht, mich irgendwie durchzugraben, aber so wirklich was Fruchtbares dabei rumgekommen ist irgendwie noch nicht.
Das kann ich so nicht behaupten, aber es ist schon schwer. Also du musst dich dann schon wirklich durch irgendwie 100 Related Artists.
Ja, eben, man gräbt sich da so wirklich durch. Und ja. Dann kann man sich nicht alle direkt auf Last.fm hören, dann muss man auch auf YouTube suchen, genau, und so weiter. Gut,
das ist vollkommen richtig, wobei da ja der Punkt wieder interessant wird, dass ja gerade Last.fm, also die Rettung von Last.fm ist ja meiner Meinung nach Spotify, weil die einen haben halt die Rechte für die Songs, was Last.fm einfach nie bekommen hat. Und zwar, weil sie zu früh dran waren. Und die anderen haben quasi die Daten jetzt über mittlerweile vielleicht 5-6 Jahren gesammelt. Und auf einmal kannst du halt dir die Last.fm-App in deinem Spotify hinzufügen und kannst dann halt im Last.fm dir quasi sagen können, zeig mir mal jetzt, empfehle mir mal Künstler. Und er empfiehlt dir Alben oder Künstler und dann kannst du sie quasi direkt bei Spotify anhören.
Ja, so.
Das ist ja vor allem, weil sie dann natürlich in dieser App dir nur Künstler empfehlen, die auch bei Spotify sind. Mhm. Ja, also da würde ja keinen Sinn geben. Was bei mir bei Last.fm öfter passiert ist, nicht so dieses, ich sehe einen Künstler und dann höre ich ihn, also ich bekomme einen Künstler empfohlen und höre ihn, sondern eher so, ich bekomme ihn mittlerweile schon das dritte Mal empfohlen. Also ich gucke immer so rein, was so ähnlich Künstler sind und so Späße, und wenn du dann zum dritten Mal irgendwie einen Künstler siehst, der jetzt da auch irgendwie schon wieder dir empfohlen wird, dann denkt man sich immer so, okay, ich mag jetzt irgendwie 4 Künstler, die anscheinend ähnlich sind wie der, vielleicht sollte ich ihn mir mal anhören.
Ja.
Das muss ja nichts bedeuten. Also so, wir haben uns irgendwie neulich erst über Black Metal unterhalten und auch darüber, über solche Sachen. Nur wenn ich vielleicht einen Black Metal Künstler gut finde oder so, heißt es nicht, dass ich alle Black Metal gute
Künstler gut finde. Genau, dass du damit generell was anfangen kannst. Das ist auch öfter das Problem, was du hast, dass du irgendwie so einen Ausnahmetrack hörst.
Genau.
Und wenn du Glück hast, es hängt vielleicht noch ein Ausnahmealbum dran oder vielleicht sogar eine Ausnahmeband.
Ja.
Und das war's dann.
Richtig.
Also zumindest für die jeweilige Person oder für dich dann.
Richtig. Und deswegen, also ich finde es grundsätzlich eine spannende Idee. Ich bin natürlich auch Trent Reznor Fan genug, um mir einzubilden, dass dieser Kerl mehr tut als jetzt zum Beispiel Justin Timberlake für MySpace. Also ich glaube halt Justin Timberlake für MySpace, der lässt halt ein paar Kontakte fließen und lässt vor allem halt sein Gesicht in die Kamera zeigen. Also ich glaube, der ist vorwiegend Werbeikone für dieses Ding. Und ich glaube, Trent Reznor ist eher jemand, dem ich zutraue, dass er wirklich Einfluss nimmt auf einen Produkt. So, ja?
Kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast ja beim letzten Mal sogar erwähnt, dass er Programmierer werden wollte.
Er wollte Spieleprogrammierer werden, ja. Nicht ursprünglich, nach Fragile.
Oder nach Fragile, genau. Vielleicht hat er das ja irgendwie mit einfließen lassen. Ich bin nicht sicher. Oder vielleicht kennt er Leute, die künstliche Intelligenzmäßig was tun.
Was auch
oder
immer.
Die einfach Statistiken auswerten.
Also, dass er sich in Algorithmen reinfuchst oder Algorithmen versucht zu verstehen oder sie Leuten, die Algorithmen vielleicht sich überlegen können, helfen kann, das kann ich mir schon vorstellen bei ihm.
Ja.
Der ist ja auch so ein Typ, der irgendwie alles kann.
Ja, genau.
Bisschen so wie ich.
Ja. Und er ist auch jetzt nicht ein Typ, der, also er ist jetzt auf keinen Fall ein Typ, der irgendwie auf Geld scheißt. Ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass der Kerl dafür sorgt, dass er irgendwie Kohle bekommt und damit irgendwie durchkommt.
Geld finanziert Wissensaufnahme.
Genau. Aber er ist jetzt, glaube ich, ist auch ein kluger Geschäftsmann und ich glaube, dass der auch Dinge tut für ein Business, klar. Aber ich glaube auch, dass er auch so ein bisschen Idealist ist und Dinge tut, auf die er Bock hat. So. Also so klassisch, weil es halt auch heißt Dr. Dre Beats. So. Ja. Jetzt bin ich da nicht so firm von den Produkten, aber das sind ja diese komischen Kopfhörer und dann hat ja irgendwie jeder Rapper so seine eigenen Kopfhörer und ich weiß nicht, ob Lil Wayne sich jetzt genau überlegt hat, wie der Kopfhörer klingeln soll, sondern im schlimmsten Fall hat sich vielleicht Lil Wayne überlegt, der Kopfhörer soll jetzt weiß sein oder grün, weil er das gerade witzig findet, aber ich glaube nicht, dass Lil Wayne sich jetzt irgendwie überlegt hat, welche Sensorik da drin sein soll, weil das ist die richtige Entscheidung für seine Mucke oder so.
Richtig, aber Trent Reznor hat ja auch das Know-how musikalisch gesehen und vom Equipment her.
Ja.
Ja. Um da ganz andere Entscheidungen treffen zu können.
Ja, also es könnte spannend sein. Angeblich startet es Hälfte 2013, also nach der zweiten Hälfte von 2013. Es kostet wahrscheinlich auch Geld, wie Spotify.
Ja, aber es wird sicher einen Gratis-Account geben. Oder zumindest
einen vielleicht zumindest einen Start, zum Start Abschnitt, irgendwas wird es schon geben. Man kann es ja auch bezahlen. Das ist ja,
es muss nur cool sein, bezahle ich auch.
Es muss nur cool sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Genau, so viel zu echten Neuigkeiten, ne?
Ja.
Hat man sich schon irgendwie dahingehend geäußert, wie es aussieht, wenn man die Musik dann runterlädt?
Nee, es ist ein Streaming-Dienst. Also ich gehe davon.
Ausschließlicher Streaming-Dienst,
okay. Ja, ja, ja. Und ich denke auch, dass das in welcher Form auch immer mittel- bis langfristig einfach das immer sein wird, wie Musik konsumiert wird und wie alle Medien konsumiert werden, weil es macht einfach keinen Sinn. Also wenn wir jetzt von einer Zukunft sprechen, in der online sein kein irgendwie individueller Status ist, sondern einfach ein Zustand einer Gesellschaft,
ja,
der einfach, ja, durchgehend ist,
ja,
wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es irgendwie passiert und was auch immer online sein soll, dann macht es einfach Sinn, dass Dinge, die man konsumieren will, irgendwo sind. So. Und dann sind, ja, die halt irgendwo abgespeichert,
ja,
und dann
ruft man die ab. Nur hören will.
Genau, oder was auch immer. Ja, was willst du sonst mit Musik machen?
Ah, ja.
Naja, du kannst sie bearbeiten, wobei ich auch da glaube, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass diese Bearbeitung vielleicht du vornimmst über, ja, irgendwelche Eingabegeräte, aber dass vielleicht die eigentliche Bearbeitung softwaretechnisch oder hardwaretechnisch gar nicht bei dir stattfindet, sondern vielleicht irgendwo. Also der Klassiker, ja, du hast quasi deine Rechenpower liegt nicht bei dir zu Hause, okay, im Schreibtisch, sondern die liegt irgendwo und du holst dir die halt für einen Zeitraum X.
Ja.
So. Oder für immer oder für was auch immer. So. So.
Okay.
Quasi so, das, so. Und dann macht es ja auch keinen Sinn, dass die Musik bei dir ist, sondern dass sie dann vielleicht auch dort liegt. Ja.
Der Kram wird schon effektiv und zahlreich verwendet in so Videoproduktion. Okay. Das AWS, Amazon Web Services. Mhm. Das sind halt so Server. Oder eher so Server-Cluster, da bezahlst du quasi so eine, sag ich mal, so eine Grundmiete, glaube ich zumindest, vielleicht auch gar nicht, und bezahlst quasi nur nach deiner Nutzung. Und, okay, je nachdem, was du brauchst, kannst du Server zuschalten. Mhm. Und dann Videoproduktionshäuser packen dann da irgendwie, laden ihren Film oder ihr Video oder irgendwas hoch und übernehmen dann da quasi bei den Amazon-Servern die Encodierung.
Ja.
Und dadurch, dass es so ein riesen Serververband ist, dauert das dann irgendwie für 80 GB 1080p Video irgendwie 20 Minuten.
Okay.
Statt 40 Tage.
Statt mehreren Tagen vielleicht, genau, ja.
Ja, ja.
Und dann ziehen die das da wieder runter.
Okay.
Exakt. Also so dieser Punkt irgendwie zu sagen, also gerade Amazon Web Services, da gibt es natürlich verschiedenste Produkte, da gibt es Produkte, die sich jetzt nur aufs Speichern spezialisieren oder Produkte, die sich jetzt irgendwie auf diese Rechenpower spezialisieren,
ja,
oder,
genau,
was auch immer. Das ist schon so, das ist ja diese oft zitierte Cloud, von der immer alle sprechen.
Ja, aber die halt so unausgereift ist momentan noch, also meiner Ansicht nach zumindest.
Ja, also
kommt aber alles noch
irgendwie. Kommt auch darauf an, welchen Dienst du benutzt. Interessanter ist immer der politische Aspekt, den, wo wir ja nicht rein wollen, aber ist ja immer die Frage, wie viel Kontrolle gibt man dann irgendwelchen, ja, irgendwelchen Institutionen und was passiert, wenn die auf einmal nicht mehr wenn die in ihrem Interesse handeln,
ja,
und nicht in deinem. So, ja. Das ist sondern immer so die Krux an der Sache.
Weil man davon ausgehen kann, dass sie ohnehin immer in ihrem Interesse handeln werden.
Exakt. Das ist so die deutsche Annahme. Das ist so die deutsche Annahme, so, das ist doch klar, dass die das machen werden, was sie wollen.
Mhm.
Deswegen müssen wir uns irgendwie überlegen, dass unser Staat oder wer auch immer oder die Gemeinschaft sie reglementiert. Und eine amerikanische Ansage ist immer so, dann lass sie doch erstmal machen, was sie wollen. Wir wissen es ja noch gar nicht, was sie machen wollen. Die dürfen ja auch machen, was sie wollen. Und der Markt wird es regeln.
Ja, ja? Erst wenn es dann schief läuft, kommt das große Erwachen.
Genau, genau, genau. Das große Erwachen.
Das, ja?
Genau.
Dazu fällt mir jetzt keine Überleitung ein.
Nee, mir auch nicht.
Zum großen Erwachen.
Nee, echt nicht.
Wäre das denn aber nicht auch Erkenntnis?
Erkenntnis?
Das große Erwachen.
Ja, das ist schon das, was. Das stimmt schon.
Erkenntnis, das große Erwachen. Die Johannes Weißensee-Story.
Ich bin erwacht. Ja?
Du erwachtest.
Ich erwachte. Ihr schlaft alle und ich bin schon wach. Das klingt so ein bisschen, Osho-mäßig, ne? So ein bisschen spirituell, so ein bisschen transzendal.
Total.
Das Bild, das ich dir, apropos das große Erwachen, ist ja zum Beispiel auch eine Geburt. Und ich habe Johannes letztens vorhin ein Bild geschickt,
geboren?
Ja, wie Taylor Swift vermutlich ihr Katzenbaby bei 4chan hat benennen lassen.
Das Gruselige dahinter ist ja einfach der Fakt, dass Taylor Swift, also wenn das so wäre, theoretisch bei 4chan auch mal wäre.
Ja,
also,
und dann hat sie schon alles gesehen.
Vielleicht. Könnte aber auch.
Na, das Ding ist ja aber auch, die vergöttern die ja eh.
Ja, yeah, aber das ist ja egal.
Das wusste ich gar nicht.
Also auf jeden Fall, also natürlich nicht alles, genauso wie mit den Brownies. Ah, das sind alles Brownies und dann sind es vielleicht 20 aus 50 oder so.
Ja.
Aber da gibt auch schon so Taylor Swift Posts und so weiter.
Ja, wobei man auch immer
wenn es nicht Nein-Gag ist oder so.
Immer sich die Frage stellen muss, was mit Vergöttern gemeint ist. Und Vergöttern ist dann einfach gemeint, dass die verliebt in sie sind und sich darauf runterholen. Das ist halt immer so die Frage, ob ein 17-jähriges Mädchen, wie alt ist die, keine Ahnung, wie alt ist denn Taylor Swift?
Die ist 21.
So 21?
Nee, die ist 23, glaube ich.
Aber ja gut, aber die ist auch schon relativ lange erfolgreich, ne? Mhm. Ja. Ich kenne nur diesen, ich will nie wieder mit dir
zusammen sein. Das ist lustig, weil ich kenne den anderen, ich will nie wieder zusammen
sein. Aber sie zählt ja angeblich als Country-Star. Ne? Ja. Sie macht ja Country. Aber ich habe die Songs nicht gehört, aber klang nicht sehr Country.
Es ist so Pop-Country. Mhm. Aber es hat schon Country-Anleihen, aber es ist halt ein bisschen süß und ein bisschen, hey.
Die haben halt irgendwie, die hat immer Country gemacht, glaube ich. Ah, okay. Also so richtig. Und da haben die Produzenten halt gemerkt, hey, die kann was, da machen wir jetzt Geld draus. Und dann
Verstehe. Aber es ist schon so, dass in Amerika natürlich Country so eine Stellung hat wie bei uns, ich sag jetzt mal Schlager.
Ja.
Also.
Wobei. Will ich eigentlich
da bin nicht ich so mir behaupten, gar nicht so sicher.
Denn die Subkulturen, die dahinter stehen, sind schon ziemlich unterschiedlich.
Auf jeden Fall.
Gut, klar.
Yeah. Also die.
Vielleicht kann man auch zu Schlager-Liedermacherei, deutsche Liedermacherei zählen und dann bist du auch irgendwann bei den Kiffern und bei den politisch Unkorrekten und das bist du beim Country ja dann auch irgendwann bei den bösen Jungs und so.
Ich denke, beim Country gibt es nur böse Jungs. Ich denke, das sind alles ganz böse Menschen.
Nee. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich einfach echt Weicheier. Ja? Die spielen nur die bösen Jungs, glaube ich.
Ja. Ich habe immer so diese Redneck-Hillbilly-Inzests.
Achso, wenn ich an Country, also ich habe da ein bisschen weiteres Spektrum, wenn ich an Country denke, weil da gibt es auch so Schlager, sage ich mal, in Anführungszeichen, ja. Facetten. In dem halt alles sauber ist und er sitzt halt da und hat weiße Zähne und sagt, hä? Und
ja, klar.
Also übelst smoothe Stimme und ich vermisse dich. Und
selbst Leute wie
da gibt es auch noch deutschen Country-Schlager, aber dann
das ist eine andere Frage. Aber selbst Leute wie, was weiß ich, Johnny Cash, ja, der ja so ein bisschen als The Man in Black. Ja, das war der ganz wilde. Ja, der heutzutage irgendwie Aushängeschild von alternativer Subkultur, was auch immer ist. Mhm. Selbst der, ja, der hat Konzerte in Gefängnissen gebracht und ja, er hat da auch mal einen wilden Spruch gemacht und ja, hat sich auch geprügelt und Drogen genommen, deswegen ist er der ist. Aber ich glaube, grundsätzlich war die Erscheinung von ihm schon eher so netter Kerl und irgendwie Christ und irgendwie mein Hemd sitzt richtig.
Ja,
und auch Leute wie, was weiß ich, Jerry Lee Lewis und Elvis Presley und so, das waren ja auch eigentlich alles, es waren zwar wilde Jungs, aber
nur zu der Zeit, ich meine, den kannst du jetzt nicht Danny Brown oder so gegenüber
setzen. Nee, ich glaube schon, dass die wirklich wilde Jungs waren. Also ja. Ich glaube schon, dass die böse Jungs waren.
Okay.
Ich glaube, dass die, oder auch die Beatles waren ja auch Freaks. Mhm. Auch zu dem Zeitpunkt,
aber wo sie da... Aber die Beatles waren auch Nerds.
Ja, also die waren auch Freaks, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo sie noch mit Topschnitt und Smiley Face dastatten, haben die schon Drogen genommen und ja, Sex gehabt. Nur das Erscheinungsbild war ein anderes. Ja, ja. Ja, das bedeutet ja, dass sie wild waren. Drogen nehmen und Sex haben. Das ist doch das, oder?
Ja, dann bist du wild.
Dann bist du
richtig wild. Wenn du beides kombinierst.
Wenn du noch lange Haare hast, dann.
Dann bist du cool. Und, und wild, ja, wie der Daniel uns beigebracht hat, dass man lange Haare so. Equals cool.
Okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg.
Du lässt ja die Haare lang wachsen, oder?
Ja, so ein bisschen schon.
Ein bisschen. Wobei, warum überredet man lieber Dave, dass er sich die Haare lang
wachsen? Das macht er einfach nicht. Das habe ich schon
ich so schüttel vehement den Kopf.
Aber es wird niemals geschehen, denke ich.
Unglaublich, da wird auch nichts draus.
Ich überlege, ob ich ihn vielleicht irgendwie so in einen Wachkoma versetze, so für 5-6 Monate. Also sagen wir mal so 5-6 Jahre. Dann hätte er eine richtig coole Mähne. Und dann entlasse ich ihn wieder so
und
stelle ihn vor den Spiegel und sage so, hey, jetzt vielleicht?
Wenn ich von der Haarlänge her von jetzt auf, ich sag mal, ein halbes Jahr, 8 Monate springen könnte, würde ich das vielleicht mal versuchen. Aber der Weg dahin ist halt nicht geil.
Aber du kannst ihn unter Mützen
machen. Macht keinen Spaß, so wie nein.
Ich
das
mache. Ja, das weißt du. Habe ich ihm erklärt, aber das hat er nicht
gesagt. Das ist mir nur so eine Timing-Frage. Ja, im Winter wäre das wahrscheinlich günstiger, bla bla bla.
Ne? Im Winter ist er noch.
Aber mit meinen Haaren, die sind ähnlich dick wie Fabios Haare. Ja. Wenn nicht sogar noch dicker. Ja. Wenn ich da noch eine Mütze drüber ziehe, denke ich kaputt. Das geht nicht. Das ist nicht möglich.
Ja, aber wer schön sein will, muss leiden. Das hat schon die
Brigitte aber gesagt. Aber ich bin doch schön.
Achso, ja, stimmt.
Mann.
Achso.
Jetzt habe ich auch vor allem die Überleitung, apropos Überleitung.
Ja.
Die Überleitung lag schon vor meinen Füßen zu meinem nächsten Ding und ich habe sie versiegen lassen, über Daves Haare geredet. Das ist echt nicht cool eigentlich.
Aber du bist auch ziemlich stoned.
Aber die wilden Jungs, habt ihr, ich will jetzt gar nicht so euphorisch drüber sprechen, aber habt ihr den Auftritt gesehen von Paul McCartney und den Nirvana?
Ja. Nee.
Hast du nicht gesehen?
Nee, war gut.
War gut, Dave?
Keine Ahnung.
Definier gut, musst du dazu sagen.
Jetzt. Ja, definier gut. da stand halt Paul McCartney und wie auch immer der Bassist heißt.
Chris Novoselic.
Richtig. Dave Grohl und wie immer der andere Gitarrist heißt.
Es gibt einen anderen Gitarrist?
Nee, der ist
der kleine Blonde.
Der Dings da. Sam, heißt der Sam?
Ja, ich glaube, der ist Sam irgendwas.
Ich habe das Sammy hier oder.
Okay.
Ich vergesse es immer wieder. Den habe ich ja schon gesehen übrigens.
Der, den sie dann geholt
Pat's
haben.
Mir,
übrigens. Pat's Mir, genau.
Ah.
Pat's Mir. Den sie dann geholt haben, weil der Kurt nicht mehr auf seinen eigenen Riffscar kam.
Ach so, ja, aber erst zu Unplugged-Zeiten dann.
Ja. Nee, bei diesem einen, bei diesem einen Konzert, was die immer bei MTV Live gezeigt haben, da ist er auch schon dabei.
Ja, ja, der ist.
Nee, also, nicht Unplugged.
Soweit Konzert. Ich verstehe, hat der die letzte Tour mitgespielt. Und also ab der letzten Tour quasi den
Gitarre
über, okay. über.
Ja, der war halt da und dann stand da in der Mitte halt Paul McCartney und dann haben die da welchen Song?
Einen eigenen Song. Cut Me Slack oder so? Cut My Slack? Ich habe voll die Notizen.
Keine Ahnung.
Cut Me Some Slack?
Und dann war es halt...
Cut Me Some Slack.
Ja. Und dann war es halt ein okayer Rocksong und Dave Grohl ist ein ziemlich krass guter Drummer und dann war das okay.
Okay, und was haben sie sonst noch so gespielt? Haben sie auch Nirvana-Songs? Was?
Nee, nur den. Die haben halt also gesagt irgendwie, hey, hat McCartney gesagt so, ich... Hab mich mit diesen Jungs getroffen, also da stand noch keiner auf der Bühne, nur er. Ich habe mich mit diesen Jungs getroffen und wir haben dann gejammt und hey, und da war wirklich was da. Und da hat er so rausgeholt und da haben sie diesen Song gespielt und so ist
er
abgehauen.
Ein Zitat war, glaube ich, er hat mit den Jungs gejammt und dann irgendwann hat er bemerkt, dass er gerade der Sänger von Nirvana ist. Also er hat quasi realisiert, dass er quasi mit Nirvana gerade spielt.
Ja.
Ja, so. Und wobei das jetzt nichts mit Nirvana zu tun hat. Ich glaube auch der Skandal und die Euphorie oder so. War nicht begründet darauf, dass jetzt irgendwie Nirvana-Reunion oder so Späße irgendwie da sind, sondern einfach der Fakt, dass diese Musiker wieder gespielt haben zusammen. Vor allem halt hier Mr. Novoselic, der ja eigentlich nicht mehr wirklich aktiv Musiker ist. Er hat, glaube ich, beim letzten Foo Fighters Album hat er noch einen Track eingespielt mit. So ein bisschen auf die alten Zeiten irgendwie, weil ja auch der Typ Produzent war, der auch bei dem
Nevermind
Produzent war, glaube ich zumindest.
Okay.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Gut möglich.
Kann gut sein.
Von daher gesehen war das ein bisschen irgendwie, war das naheliegend, dass er vielleicht auch mal vorbeikommt irgendwie. Und Paul McCartney ist halt mal der Sänger und Bassist von
Beatles
gewesen, so kann man schon mal machen irgendwie, ne?
Ja.
Und also worauf das Ganze natürlich dann auch klar war, dass das eine Promonummer war, weil Dave Grohl ja gerade an einer Dokumentation arbeitet, beziehungsweise die Dokumentation fertig ist und jetzt gerade auf dem Sundance Festival gezeigt wird.
Okay.
Und zwar Sound City.
Und was macht er in dieser Dokumentation?
Die Dokumentation Sound City geht um das Studio Sound City in L.A.,
ja.
Was so laut Dave Grohl und allen L.A.-Musikern der Shit war. Also da haben irgendwie alle aufgenommen und da haben irgendwie alle ihre besten Alben aufgenommen und dieses Board ist irgendwie so der Killer und natürlich passend zu dem Jahr 2012 und dieser ganz schön leicht erbärmlichen Analog-Euphorie und Nostalgie, die so umschwirrt, ist natürlich so ein komplett analoges Studio mit so einem komplett analogen Pult und es ist irgendwie alles sieht sich total romantisch aus und wie als wäre es für Instagram gemacht. Ja? Und also in der Doku sind auch alle dabei, also so von Metallica über Dave Grohl natürlich und Queens of Stone Age, Josh Om ist dabei irgendwie und alles mögliche, was so in L.A. mal irgendwie rumgelaufen ist und was aufgenommen hat.
Wann kommt die?
Ich denke, dass die einfach dieses Jahr demnächst einfach veröffentlicht wird. Interessanter ist eigentlich ja der Soundtrack, weil da hat sich natürlich der Mr. Grohl sich was überlegt und mit verschiedenen Leuten dann auch so ähnlich wie halt die Aufnahme mit Paul McCartney mit verschiedensten Musikern Kollaborationen gegründet und so kleine Supergroups gegründet.
Ah, okay.
Unter anderem mit Josh Om, unter anderem mit Corey Taylor von Slipknot, unter anderem mit Trent Reznor, glaube ich, auch. Und das ist ja dann das, wo wir damals gesprochen haben, von es gibt das Gerücht, dass Trent Reznor, Josh Om und Dave Grohl zusammen einen Song was aufnehmen. Ja. Und das ist quasi das.
Ah,
also das okay. ist quasi ein Track, den sie zu dritt gemacht haben.
Und genaueres erfährt man auch noch in der vorletzten Folge von dem Interview-Podcast WTF mit Mark Maron. Da ist Dave Grohl zu Gast.
Ah, siehst du mal.
Ich habe es noch nicht angehört, aber...
Geil eigentlich.
Auch mal Dave Grohl zum Podcast haben, finde ich gut.
Ja, das ist ganz geil. Ja, der ist sowieso voll der Fan davon. Die haben ja auch das letzte Album, die letzten paar Alben von Foo Fighters.
Als Podcast aufgenommen?
Nee, sind so mit so in, so in seiner Garage auf so alten Bandaufnahmegeräten. Also die haben alles auf Band aufgenommen.
Ja.
Und ja, und wenn du auch diesen Trailer anguckst, dann geht es im Endeffekt nur, du siehst alte Männer, die dastehen und sagen, weißt du was? Früher, da haben wir ja noch den ganzen Scheiß richtig aufgenommen. Die Kids von heute, die setzen sich ja irgendwie in ihr Zimmer und machen dann, klicken da rum und das kann ja jeder, aber früher, da hat es noch gerauscht und da war alles gut. So, weißt du? So ein bisschen die Ecke ist es halt natürlich. Ja. Ne? Ich würde auch wahrscheinlich auch von der Stimmung vergleichbar mit
It Might Get Loud.
It Might Get Loud, die Doku von Jack White und Dings, wo es ja auch im Endeffekt sehr stark
um alte Männer ging,
die halt mal ordentlich gerockt haben. Ja. So, ja, und dass das ja heutzutage nicht mehr geht. Ja, das stößt mir immer so ein bisschen schief auf, aber ich glaube, es
ist. Fand ich halt gar nicht bei It Might Get Loud, aber.
Naja, doch, also es ist schon so,
dass... Ja, die haben sich, ich weiß nicht, ob sich da einer von den dreien beschwert hat, dass früher alles besser war.
Nee, also...
Nein, das ist nicht
voll. Meine ich jetzt auch nicht. Und natürlich ist es, wenn du gerade eine Gitarre meinst, ist es natürlich was, wo du, also gerade bei Instrumenten, du haust halt auf das Zeug drauf und das, was du da drauf haust, das soll auch irgendwie rauskommen. Und gerade bei Rockmusik gibt es halt einfach diesen Nostalgiefaktor. Ja. So, Rockmusik willst du nicht, dass die, also du willst eigentlich nicht, dass sie klingt ja, wie aus der Dose oder so. Du willst eigentlich den Leuten das Gefühl haben, dass du in der Garage stehst. Und also, genauso wie du bei Hip-Hop-Künstlern den Leuten das Gefühl geben willst, dass derjenige, der gerappt, irgendwie schon 5 Leute erschossen hat. So, das gehört einfach dazu. So, das ist, auch wenn es nicht so ist und jeder weiß, dass es nicht so ist. So.
Ja.
Und wahrscheinlich sind die meisten Alben, die irgendwie, die meisten Rock- und Metal-Alben, sind wahrscheinlich irgendwie mit getriggertem Schlagzeug und getriggerter Gitarre so ungefähr auch noch irgendwie. Irgendwie wird auf Piano eingespielt und dann gibt es da den Garage Rock Filter, der wird dann drauf gemacht und dann klickt, dann quietscht es ein bisschen, dann ist es schon cool. So, weißt du? Würde ich jetzt mal so behaupten, aber ist ja schon so, dass da diese Nostalgie irgendwie noch Teil ist. Ja.
Mhm.
Oder nicht? Schon, doch. Du bist ja auch so ein Nostalgie-Fan, ne? Und das bin ich ja auch eigentlich. Also ein Kaius-Album und so, das mag man ja,
ja
auch.
Ja, ich finde das halt einfach super angenehm. Ich weiß nicht, ob es da was zu tun, dass es so alt ist und Vintage und so. Da ist klar, es hat einen Flair, aber ich finde, es hört sich einfach gut an.
Ja, es hat einen Flair einfach. Das ist also so, wie ich mir halt Rockmusik vorstelle. So.
Eben.
Und so, wie ich es halt einfach abgespeichert habe. Ich habe neulich...
Aber ich hätte kein Problem damit, mal ein Kaius-Album in super clean und crisp zu hören.
Es wär mal interessant, wie es klingen würde, ne?
Ja.
Ich hab neulich Freedom Run gehört auf Kopfhörern und auch ein bisschen lauter. Und was ich geil fand, war, ich weiß nicht an welchem Part, aber es gibt einen Part, da das baut sich ja so auf. Und dann ist quasi, also bevor die Gitarre einsetzt, oder eine Gitarre einsetzt, hörst du ungefähr so 2 Takte vorher oder 4 Takte vorher, hörst du irgendwie, wie es auf einmal Rauschen anfängt. Von jetzt auf nachher. Und man weiß halt, wenn man darüber nachdenkt, dass es wahrscheinlich so war, dass sie halt da das Band reingeschaltet haben von der Gitarre. Also du hast quasi einmal Ruhe, aber das ist quasi Rauschen logischerweise, wenn du so einen alten Verstärker hast oder was auch immer. Das heißt, du hörst mal so 4 Takte erst und du hörst, wenn du so ganz genau hinhörst, hörst du dieses Schlagzeug aus dem Nichts, so, wie als würdest du es anschalten, kommt so...
Ja.
Und dann kommt quasi erst die Gitarre so.
Ja.
Und wer weiß, ob das bewusst ist. Ja, aber
das gibt es auf dem ersten Grizzly Bear Album auch übrigens.
Auch heutzutage spielt man damit, weil heutzutage hast du es nicht mehr notwendig. Ja, heutzutage könntest du theoretisch alles so machen, dass du es einfach nie wieder hören würdest.
Ja, ja.
Aber du machst es halt bewusst, weil du denkst, das klingt geiler.
Mhm.
Ja,
ja.
Ja. Ja, Sound City, ich bin mal gespannt.
Sound City?
Mhm. Hast du noch was aufgeschrieben dazu? Ich glaube nicht. Corey Taylor macht da auch mit und so. Also es sind schon so ein paar Nasen dabei, die irgendwie...
Was macht denn Corey Taylor dabei?
Ja, die haben da, also diese Studie wird wohl auch jetzt demnächst abgerissen. Und es ist wohl wirklich so, dass einfach alle
Alle wollen es retten.
Also ich glaube nicht, dass es so schwer ist, irgendwie so ein, für die Jungs, die verdienen alle so viel Kohle.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es so schwer ist, für die irgendwie
das Studio aufzukaufen.
Ein paar Studios aufzukaufen. Aber das macht dann auch wieder keiner halt, ne? Also so das jetzt aufkaufen, nee. So, keine Ahnung. Aber es wäre auch ein bisschen vermessen, wenn die jetzt irgendwie nach Spenden fragen würden, das Ding zu sammeln. Also das wäre ein bisschen erbärmlich.
Aber wenn sie zusammenlegen.
Ja.
Um das Ding
zu. Naja, gut, Dave Grohl kann ich einfach mal aus einer Protokasse
Dave
kaufen.
Dave Grohl und Corey Taylor so Jedi-Meister-mäßig dieses Ding führen.
Ich glaube nicht, dass Corey Taylor so viel Geld verdient. Ich glaube nicht, dass er so viel Geld hat. Ich habe ja, siehst du, die Liste habe ich aber.
Wie viel Merchandise Slipknot verkauft?
Ohne Witz, ich habe eine Liste hier, die wollte ich immer irgendwie aufbringen. Und zwar die 100 reichsten Rocksänger. So, die waren mal bei Dingsbums, ne? Und da war, glaube ich, Corey Taylor nicht dabei, aber auf Platz 98 oder so war Fred Durst. Was schon an sich irgendwie ganz, ganz, ganz toll ist, eigentlich.
Der bei uns das Klo ziert.
Ja.
Bewacht.
Der Gott. Der. Nicht, nee, Fred Durst ist der Prophet eher.
Der Prophet, ja. Er hat auch so einen Prophetenkörper. Kein Adonis-Körper oder Gottkörper. Das ist ein Prophetenkörper.
Also. Was haben wir denn hier so? Was glaubt ihr, wer ist auf Platz 1? Rocksänger.
Mick Jagger.
Denkt nur mal nach. Wer wird wohl der reichste Sänger einer Rockband sein? Wahrscheinlich der sogenannten erfolgreichsten oder besten Rockband aller Zeiten angehört.
Die Prinzen?
Paul McCartney ist auf Platz 1.
Ach so.
Nein, ist ja auch relativ bekannt, dass er ziemlich teuer ist.
Ja.
Und Bono ist auf Platz 2.
Der ist sogar nach seiner Scheidung noch auf Platz 1?
Das ist eine gute Frage. Hör mal ganz kurz. Bin ich mal gespannt. Marilyn Manson ist auf Platz 71.
Oh.
Net Worth 25 Millionen.
Das ist nicht so viel für seine
Fans. Das ist nicht so, wenn man so, ich habe nämlich die Liste durchgegangen und habe gesagt, so viel ist das gar nicht. Also Pomica hat 800 Millionen.
Ja.
Das ist viel.
Ja. Ja.
Aber eigentlich auch nicht so viel übrigens. Habt ihr gewusst, dass Bono Anteile an Facebook hält?
Echt?
Ja.
Oh Gott. Das ist ja widerlich. Das wird immer schlimmer.
Ist ja gar nicht wenig. Ich glaube 8% oder so. Also relativ viel, ja.
Scheiße. Stell dir vor, genau das Stück, auf dem deine Daten liegen, gehört Bono.
Dann nutzt du das, um die Welt zu retten.
Ja, nutzt das, um Werbung zu machen und Kosten zu generieren.
Platz 84 ist Fred Durst mit 8 Millionen.
Mhm.
8 Millionen, das ist nicht viel übrig geblieben, ne?
Nee.
Aber come on, 8 Millionen ist schon ziemlich viel.
Klar, wenn ich 8 Millionen hätte, würde ich damit hätte ich Spaß.
Ja, so, ja?
Also, aber Marilyn Manson hat das Dreifache. Nee, das Vierfache. Oder?
Ja. Das Dreifache.
Das Vierfache, wenn er 24 Millionen hat.
Nein, das Dreifache. 8 mal 8. 8 plus 18, 16 plus 18, 24.
Dreifache, habe ich doch gesagt. Das ist immer schlimm, wenn man sich in der. Wow.
Wow, was?
Zack de la Rocha, Rocha hat 50 Millionen.
Was?
Ich hatte ja schon alles gespendet mittlerweile. Und vor allem dachte ich, dass Rage Against the Machine auf Tour gegangen ist, weil sie Kohle gebraucht haben.
Na, dann hat er jetzt wieder Kohle.
Klick, klack. Na klar.
Genau, er hat mit dieser einen Tournee oder diesen einen drei Auftritten, die sie gespielt haben in Europa, 50 Millionen gesammelt.
Kann ich die Zuhörenden, die das interessiert, vielleicht den Nerdist-Podcast von vorletzter Woche oder so empfehlen? Tom Morello.
Ein bisschen länger, aber genau. Großartig. Chris ist ein richtig guter Typ.
Auf jeden Fall.
Jack White hat 30 Millionen. Mehr als Marilyn Manson.
Zu Recht.
Naja, also die Frage ist, wie wir das definieren, ne? Also, wer ist er kommerziell erfolgreicher gewesen? Und da hätte ich jetzt Jack White nur über White Stripes nicht auf diesen Platz gelegt, eigentlich.
Ich denke einfach, dass Marilyn Mansons 6 Millionen, die ihm zu Jack White fehlen, in seiner Wampe mittlerweile stecken.
Ja, wahrscheinlich.
Und im Arm.
Ja.
Und im Arm. Naja, ich glaube, Jack White ist halt vor allem durch sein, der hat ja noch dieses Business, ne? Aber glaubst du, damit macht er Millionen? Mit diesem Label, das er da hat?
Anscheinend schon. Also mit Drogengeld wird das wahrscheinlich nicht finanzieren.
Jonathan Davis?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
4,5 Millionen.
Ich habe mir nämlich letztens mal die Verkaufszahlen der Korn-Alben angeschaut und die sind nach Untouchables, das selbst schon so ein bisschen gebrochen ist, ziemlich unterirdisch.
Ach, geil.
Und?
Okay, Maynard James Keen, Jonathan Davis und Trent Reznor, wer hat mehr Geld? Also wie ist die Reihenfolge?
Maynard, Reznor, Davis.
Was hast du?
Reznor, Maynard, Davis.
Reznor, Maynard, Davis. Keiner von euch hat recht. Maynard, Davis, Reznor. Okay. Der Toolsänger hat 45 Millionen, Jonathan Davis hat 45 Millionen und Trent Reznor hat angeblich 40 Millionen.
Oh nein, der arme Trent Reznor.
Und Billy Corgan, der Sänger von Corgan, der Sänger von Smashing Pumpkins, hat 50 Millionen, ist überall drüber noch.
Mann, die könnten sich alle den Arsch auf regulärer Basis mit 50-Dollar-Noten abwischen und das würde nichts ausmachen.
Ja.
Die könnten das einfach bringen.
Ja klar, machen sie ja auch.
Apropos, unser Toilettenpapier ist alles.
Das ist gut.
Das ist gut.
Aber es ist auch witzig, dass das Smashing, Smashing Pumpkins Sänger so viel Geld hat. Also in Deutschland sind die jetzt ja nicht so die Mega-Ikonen, ne? Nee. Ist eher so ein amerikanisches Ding eigentlich, ne?
Aber viele von diesen Sachen sind nur amerikanische Dinge. Also auch von den sehr bekannten.
Ja, stimmt, stimmt. Auch Tool ist, glaube ich, in Deutschland, also ist schon sehr bekannt.
Ja, Tool kennt man zwar in Deutschland, aber die sind schon da sehr viel größer.
Was ich interessant finde, dass Tool ja, also das ist natürlich auch nur subjektiv, aber Tool ist natürlich irgendwie bei mir abgespeichert als, sag ich jetzt mal, etwas intellektueller.
Mhm.
Ja? Und ich habe mal irgendwie so eine Gruppe, sind sehr gemein, sehr dumpfer amerikanischer Soldaten kennengelernt, die echt so ein bisschen irgendwie Bier saufen und schießen waren. So, solche Jungs waren das irgendwie.
Okay.
Und da war, mit denen habe ich in Musik geredet, weil ich hatte irgendwie ein Slipknot-Shirt an oder so. Und dann haben die, ja, der mir jetzt so, meine absolute Favorite Band ist irgendwie Tool. Und ich war so, aha. Ach ja, krass. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass man irgendwie zum Bierpong spielen irgendwie Tool hört. So. Das passt irgendwie nicht ganz in meinem Kopf so. Gwen Stefani, 80 Millionen. Ozzy Osbourne, 90 Millionen.
Echt? Aber woher?
Ja, so, aber das Ozzfest. Das Ozzfest und vor allem halt die Shows, die der gemacht hat.
Aber der hat doch nur
Show gemacht. Nee, ja, hier Ozzy, diese Ozzy, The Osbournes.
Das hatte doch nur zwei Staffeln.
Nee, hatte mehr und das war ja einer der ersten richtig erfolgreichen. Das ist ja in Deutschland 100 Mal gelaufen oder so.
Ja, ja.
Also es ist schon so, dass die damit glaube ich, richtig Kohle gemacht haben.
Okay.
Sonst hätten sie es, glaube ich, auch nicht gemacht, weil es war ja schon ein bisschen erbärmlich.
Stimmt. Vor allem, wenn man sich mal den Schuppen ansieht, den die da hatten.
Was glaubt ihr, wie viel Geld James Hetfield hat?
Zu viel.
Zu viel.
175 Millionen. Das ist auch krass. Was glaubt ihr, was Dave Grohl hat? Scheiße, wenn ich von unten nach oben gehe, jetzt wisst ihr, dass er quasi mehr hat.
Ja.
200 Millionen.
225. 225 Millionen ist der Knaller, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, Dave Grohl spielt zwar immer mal womit, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Kohle damit.
Dave Grohl, ich habe die Doku geschaut. Ich war ja bei dieser Doku-Premiere, Pressepremiere von der Foo Fighters Doku.
Ja.
Hab die also dadurch gesehen, bin jetzt kein großer Foo Fighters Fan. Mhm. Aber dadurch ist mir erst bewusst geworden, wie krass erfolgreich ja Foo Fighters sind.
Ja.
Und wenn du dir jetzt mal überlegst, der war in der mega krass erfolgreichen, absolut ikonenhaften Band Nirvana,
mhm,
und hat danach eine weitere Band gegründet, die wahrscheinlich von den Verkaufszahlen, ich weiß jetzt nicht, ob die erfolgreicher sind als Nirvana, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber
zumindest in
derselben Liga spielen. Zumindest was Tour und Konzerte sind sie viel, haben sie viel mehr gemacht als Nirvana. Also Nirvana, ja, hat ja da nie Bock drauf gehabt oder war nie an dem Punkt die Foo Fighters tun halt regelmäßig irgendwelche Wimbledon Stadien füllen mit 80 Milliarden Leuten,
ja,
oder
ja,
so. Also es ist ja wirklich unglaublich teilweise. Und deswegen, wenn er halt zwei, dann hat er noch irgendwie so sein Queens-Ding, wo wahrscheinlich auch irgendwelche Alimente bekommt für das erfolgreichste Queens of the Stone Age Album. So. Was ja mal laut Visions das beste Rock-Album der letzten 50 Jahre war. Visions Hörer.
Wirklich?
Mhm. Auf Platz 1.
Visions Hörer.
Ja, Visions Hörer Voting war das.
Leser meinst du?
Ja, lesend, logischerweise, ja. Leser, ja.
Ich war kurz verwirrt. ja.
Mhm.
Dass die Leser das denken, das kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist halt so ein bisschen der ich weiß nicht, wie die Abstimmung war, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen der Common Sense halt, ne?
Ja, ja. Nee, Queens of Stone Age war auf der 1 und dann war wahrscheinlich Foo Fighters auf der 2 oder sowas.
So ungefähr, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich.
Und ja, danach Green Day.
Aber über Billy Joel, scheiße, was hat wie viel Geld der?
Der steht wahrscheinlich gar nicht auf der Liste.
Nee, der hundertprozentig. Die haben doch hier allein mit hier diesen Radio-Hit da, der hat doch dieses komische Boulevard of Broken Dreams. Das läuft ja jeden Tag immer noch in Bayern, auf Bayern 3 jeden Tag.
Echt jetzt?
Ja, und dafür bekommen die ja wirklich Kohle. Deswegen machen diese Scheiß-Songs ja. Billy Joel. Ne, es wird wahrscheinlich nicht Billy Joel Armstrong sein. Axl Rose hat immer noch 150 Millionen.
Ja.
John Bon Jovi, 125.
Der ist das Geld, deswegen ist er so dick. Axl Rose. Keine Ahnung.
Eddie Vedder hat auch noch.
Der lässt sich das unter die Haut operieren, deswegen sieht der nur fett aus.
Eddie Vedder und Bob Dylan haben gleich viel Geld.
Wer?
Eddie Vedder und Bob Dylan. Billy Joel Armstrong, 55 Millionen. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in die Top 10, das will ich jetzt auch nochmal wissen, dann sind wir schon durch mit meinen, ich zähle Zahlen auf.
Sind wir schon durch.
Schon durch. Ihr habt ja nichts zu erzählen. Prince, 250.
Aber Prince hat es auch verdient. Ich habe, wenn du, wir haben ja alle diese Kevin Smith Q&As gesehen. Ja. Hat ja irgendwie so ein Vault mit 80 durchproduzierten Musikvideos, die einfach niemals veröffentlicht werden.
Geil, ehrlich.
Komplett mit Garderobe und Settings etc.
Krass.
Also millionenschweres Unterfangen, das einfach nie jemand sehen wird.
Ja, es ist einfach krass. Dass, also es ist halt, also klar, Prince irgendwie, man kennt ihn und er ist irgendwie klar eine popkulturelle Ikone, aber der hat halt gefühlt irgendwie 10 Alben gemacht.
Würdest du sagen, er ist ein Symbol?
Wahrscheinlich. Er hat gefühlt 10 Alben gemacht und da waren halt auch 2 Hits dabei. So, Purple Haze. Kiss und das weiß ich irgendwie, ja. Und das war es so gefühlt und dass er noch so viel Kohle davon hat.
Aber der hatte schon mehr Hits in den Staaten und die Alben haben sich auch hervorragend verkauft jedes Mal. Und Prince ist auch ein guter Musiker, muss man wirklich dazu
sagen. Auf jeden Fall. Ich bin ja großer Prince-Fan. Doch, wirklich. Also sagen wir so, zumindest bin ich von der Platte 1999. Ich finde die mega geil.
Okay.
Also ich habe nicht erwartet, dass ich sie mega geil finde.
Ja.
Weil die vor allem ziemlich absurd ist auch.
Mhm.
Also die ist relativ... Die ist halt auch sexy. So.
Das ist sowieso, ist Prince.
Ja, aber sie ist halt auch vor allem irgendwie absurd und psychedelisch und auf, also gefühlt für mich überhaupt nicht mainstreamig. Also so, das ist jetzt, also das ist klar, sind da Hooks und so Kram dabei, aber also es ist absurd.
Okay, die muss ich mir mal reinziehen.
Zieh dir mal rein. Mach das, tu das mal.
Genau. Ich habe da sowieso die Auffassung, dass in so Soul- und Funk-Geschichten, wenn es da irgendwie ein erfolgreiches Album oder eine erfolgreiche Band oder halt einen erfolgreichen Song gibt, der irgendwie dick in den Charts war und hart Radio Play und so weiter, dass wenn man dieses Album da anhört, da ziemlich viel weirder Kram drin ist.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Generell ist es schon so, dass die dann wirklich 2 Songs fürs Radio aufnehmen und der Rest dann so, wie es ihnen gewachsen ist.
Das ist eine coole Taktik halt, ne?
Ja, was ich auch gut finde, weil im Grunde genommen Kendrick Lamar hat es eigentlich genauso gemacht. Das sind so 2, 3, die man wirklich gut im Radio spielen könnte und der Rest ist so ein bisschen weird oder hat so einen Cut in der Mitte, wo es dann unmöglich wird, das irgendwie, ich sag mal, Mainstream ansprechend zu verpacken.
Ja, und man hat halt auch immer so ein bisschen diese naive, als Musikfan, diese naive Herangehensweise, dass das für den Lieblingskünstler oder für den Künstler, den man da irgendwie mag, das darf kein Geschäft für den sein. Aber
immer,
wenn man jetzt auch diese Beträge sich anhört, das ist halt nicht wahr. So, das ist halt, also
natürlich
es ist für die Leute einfach ein hartes Geschäft.
Was meinst du, wie viel Musik diese Leute eigentlich aufnehmen, die niemals das Tageslicht? Ich meine, wir bekommen ja irgendwie mit jedem Album oder jedes Interview, das ich lese, mit irgendeinem Künstler, der sagt, ja, wir haben für das Album irgendwie 800.000 Songs aufgenommen und die 12 haben wir uns jetzt rausgepickt und die anderen sind wahrscheinlich fertig, komplett.
Mhm.
Und den Großteil hört man einfach gar nicht. Selbst wenn du der Hardcore-Fan bist, wirst du zu den meisten Material niemals Zugriff bekommen.
Ja, und sie ermöglichen sich damit dann auch A, den Lebensstil, den sie als Künstler haben wollen, und sie ermöglichen sich halt auch einfach die Freiheiten, die sie vielleicht an einem anderen Punkt, wo vielleicht sie dann künstlerische Freiheit haben wollen, sich zu ermöglichen.
Ja.
So, also, dass sie halt einfach, wie du sagst, dass sie dann einfach eine Platte machen, die einfach freakiger Scheiß drauf ist, aber halt die 2 Singles drauf sind und ohne die wird es halt nichts bringen, so, ne?
Ja, genau.
Weil die Kendrick Lamar-Platte ist der Knaller, ist unglaublich.
Beide eigentlich.
Ja.
Jetzt muss ich natürlich mir auch mal die erste mal anhören, weil ich mir irgendwie...
Das solltest du mal tun, ja.
Weil ich ja die irgendwie auch mal gehört habe und die nicht so geknallt hat. Aber ich muss mich zwingen, sie nicht andauernd drauf zu machen. Also ja. Ich muss mir so ehrlich, ich warte jetzt nicht nochmal drauf, ey. So, das ist echt nicht gut eigentlich.
Deswegen müssen wir unbedingt zu diesem Konzert.
Das machen wir.
Das kriegen wir hin.
Das machen wir.
Das ging mir jetzt die letzten Wochen ähnlich mit einem experimentellen Hip-Hop-Projekt aus Seattle namens Shabazz Palaces.
Shabazz Palaces.
Genau. Die höre ich jetzt, seit ich es mir besorgt habe, vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen.
Seit du es dir besorgt hast, hörst du
die? Ja, ja. Krass. So irgendwie jeden Tag mindestens einmal.
Ja.
Weil es ein verdammt cooles Album ist. Okay. Und ich bin da ziemlich spät dran mit dem Hype Train, weil das Album ist von 2011 und war da schon überall, wow, so in der experimentellen irgendwie Indie-Irgendwas-Szene.
Mhm. Aber die Hype-Trains, die gehen mir auch auf die Eier, muss ich ehrlich sagen.
Ganz ehrlich, alles, was irgendwie halbwegs cool ist, auch wenn ich mir das Kendrick Lamar vor zwei Monaten oder so, wusste keiner, dass dieses Konzert stattfindet.
Ja.
Mittlerweile ist in die Columbia-Halle, nicht mehr in Columbia-Club, sondern direkt in die Halle verfacht.
Das meine ich eben nicht. Also ich meine nicht, dass mir Hypes auf die Eier gehen. Mir geht's auf die Eier, dass wenn man nicht auf diesem Hype-Train rechtzeitig ist, dass man einfach nicht mehr als cool angesehen wird. Also genau das, was du gerade gesagt hast quasi. Ja. Also wenn ich jetzt in einem Jahr das Kendrick Lamar-Album höre und es dann geil finde und dann zu Leuten sage, ey, kennt ihr Kendrick Lamar? Habe ich ihn, finde ich mega fett. Und die Reaktion ist dann, Alter, das ist doch schon letztes Jahr, das ist doch schon alt, so ungefähr. Also ja, ist ja schon so, springst du jetzt erst drauf? So.
Dann ist mir aber wesentlich mehr wert, wie jetzt im Fall von Shabazz Palaces, dass trotzdem ich nicht Teil des Hype-Trains 2011 war,
ja,
dass ich trotzdem jetzt gehypt bin, obwohl ich den Namen irgendwie über ein Jahr halt irgendwann mal gelesen habe und mir nichts drunter vorstellen konnte. Ja, ja. Und jetzt habe ich es mir halt mal angehört und meine Reaktion damals wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen.
Ja.
Sagt umso viel mehr über die Musik aus, denke ich.
Absolut. Und also dieses Elitäre, vor allem durch das Internet, ist es halt immer absurder geworden. Also du hast halt, du zählst ja schon als Mainstream-Mitläufer, wenn du quasi das Mainstream-Album hörst, ja, und sagst, das ist cool, oder das erste Major-Release-Album hörst. Nein, du musst heutzutage, um ein echter, cooler Fan zu sein, schon die ersten Demos auf Facebook und MySpace gehört haben.
So ja, ja,
ungefähr. Sonst bist du nicht cool. Ja. Das haben wir doch schon vor vier Wochen gehabt, dass da irgendein komischer Junge aus Brooklyn rappt. So. Und das darfst du nicht cool finden, wenn das erst produziert ist, oder wenn du das erstmal die Single hörst, oder gar ein paar Jahre später ist es also ja schon sowieso schon ab, der Zug.
Ja.
Finde ich immer ein bisschen anstrengend.
Ja.
Aber ich bin ich auch nicht besser oft, natürlich. Also wenn jemand kommt und sagt so, ey, das ist ganz geil. Ich sage, ja, kommst du ja auch spät.
Da kommt man auch nicht raus. Das machst du ja bei allem so ein bisschen. Oder klar, zumindest so ein bisschen unterschwellig.
Man hat ja seinen Schatz gefunden. Also das ist ja das...
Man lässt ja auch deinen kulturellen Wert irgendwie etablieren.
Genau.
Das heißt, du kannst da nicht einfach sowas sliden lassen, wenn dir jemand sagt, dass irgendwas, was cool ist.
Ja.
Und er es aber nicht dann gehört hat, als es cool war.
Ja. Oder für dich definiert cool war, genau.
Ja, ja, oder erst als er die Zeit dazu gefunden hat. Egal, was der macht in seiner Freizeit.
Ja, vor allem, du hast ja dann schon die Situation, jemand sagt dir, dass etwas cool ist, was du ja selbst auch als cool empfindest. Also jemand ist deiner Meinung oder nimmt auch deine Bewertung von der Sache an und dann kannst du quasi sagen, ja, ich habe das aber schon vor dir cool gefunden. Also ich habe das quasi schon. Und,
wobei das eigentlich eine super Überleitung in ein cooles Gespräch wäre, wenn man darauf kommt, dass man denselben Kram cool findet. Aber
ich versuche immer zu sagen, das wird ja auch gerade sehr gehypt so. Also ich versuche das immer gerade so ein bisschen auf die Allgemeine, weil es ja meistens natürlich so ist, dass Dinge bei mir ankommen.
Ja.
Weil sie gerade irgendwo gehypt sind. Also es ist einfach, und ich weiß, dass ihr das, also ich will euch nicht zu nahe treten, aber auch ihr habt Kendrick Lamar kennengelernt, auch wenn ihr ihn schon vielleicht vor 3 Jahren gekannt habt, habt ihr ihn dadurch kennengelernt, weil da ein Hype entstanden ist um ihn. Also es war ja nicht so, dass ihr irgendwie euch jeden Abend die Open Mic Night von irgendwelchen Brooklyn-Clubs angehört habt und dann so, der Junge hat Talent, das sehe ich sofort. So, weißt du, also es gab ja quasi schon ein da ist ein cooler Typ und der macht coolen Scheiß und hier ist cooler Scheiß und dann irgendwann so, habt ihr schon von dem gehört, der macht nämlich coolen Scheiß, hört euch den mal an. So, also es, ne, ist ja immer so.
Ich bin gerade am überlegen, wie ich von Kendrick Lamar gehört habe das erste Mal. Aber mir fällt es echt nicht mehr ein. Ich glaube, er hat auf dem Game-Album gefeatured. Genau, das war glaube ich so das erste, was ich von ihm gehört habe. Und da hat er aber schon 3 Mixtapes draußen gehabt.
Ja, bist ja auch so ganz schmerzbefreit. Wenn man The Game hört, dann ist man glaube ich ganz schmerzbefreit.
Ich stehe dazu.
Ich kann mich nur erinnern, dass The Game damals als 50 Cent Nachfolger so ein bisschen gehandelt wurde, der auch zu seiner Crew gehörte, glaube ich.
Ja.
Und damals war das ja so, glaube ich, das erste Mal, dass das Hip-Hop und vor allem Hip-Hop von schwarzen Männern so einen brutalen kommerziellen Erfolg hatten. Also Hip-Hop, mit Hip-Hop konnte man immer Geld machen, glaube ich, aber ich glaube, Eminem hat das Ganze auf eine ganz andere Ebene gehoben.
Ja, wobei der jetzt auch nicht so...
Aber ich glaube, kommerziell hat er schon auf eine andere Ebene gehoben. Also ich glaube, da war es dann auf einmal so, also
nicht nur... Ich bin mir sicher, ich glaube, die haben sich auch alle sehr gut verkauft, die Alben, ja.
Ja, und dann kam ja dann so, er wurde ja auch immer gehandelt als der erfolgreichste Rapper aller Zeiten. Mhm. Und dann kam ja 50 Cent, dann hieß es ja auf einmal, 50 Cent ist der erfolgreichste Rapper aller Zeiten, was er, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt war.
Ja.
Und ich glaube, dann sind erst so diese Rap-Superstars, so diese Über-Rap-Superstars.
Nee, die waren da schon vertreten, also als 50
Cent. Natürlich gab es schon Jay-Z und Kanye.
Ja, ja, genau, und so. Ja, ja, die klar. Waren aber auch schon dick dabei.
Aber ich meine jetzt so
aufgewiegelt.
Ich meine so richtig dick. Also so nicht nur dick bezogen auf die verkaufen viele Platten, sondern so dick auf, die sind weltweit bekannt und sind eigentlich Multimilliardäre und da ist irgendwie so, da, die könnten sich den Mond kaufen,
theoretisch. Aber dann war der Erste, der das gemacht hat, lange vor den Dre. Und davor,
aber selbst Dre war doch eher so, der war halt in der Szene riesig, aber ich meine jetzt so, ich meine jetzt riesig. Im Bravo TV riesig.
Ja.
Dr. Dre war doch nicht Bravo TV riesig.
Natürlich.
Nee, das glaube ich jetzt nicht.
Also bitte.
Also ich glaube, dass die vielleicht Visions, weil wir der Visions schon aufgetaucht sind, aber so, also so in alternativen
Musik. Aber die 2001, die war doch überall, sogar ich habe das mitbekommen, als sie rausgekommen ist. Und da hatte ich überhaupt nichts mit Hip-Hop am Hut.
Ja. Ja, aber ich rede, ich, also, aber ich glaube schon, dass das nochmal so ein Wendepunkt war, also die ganze, also das Wendepunkt, das heißt ja nur, dass es quasi immer mehr geworden ist.
Ja. Also exponentiell steigen.
Genau. Du hast das einmal eine Handbewegung
genau
gewusst, welches Wort ich meine. Das finde ich großartig. Ich vergesse mich immer, dass meine Handbewegungen nicht aufgezeichnet werden.
Was ich also sagen wollte war...
Oh, es tut mir total leid.
Dass ich derzeit viel Shabazz Palaces höre.
Ja.
Und da man auch so kurz umrissen, seit experimenteller Hip-Hop bewegt sich soundmäßig sehr im tieffrequenten Bereich, sage ich mal.
Mhm.
Mit coolen Sounds, ein paar Samples und was die dann halt machen, ist, die nehmen so, die fangen mit so ein paar Sounds an, machen halt so ein Beat draus, wie es halt so passiert. Und dann nehmen sie entweder alle oder einige von den Sounds oder einige und dann noch einen neuen und machen quasi innerhalb eines Tracks irgendwie zwei, drei neue Sachen. Das sind immer so, das sind halt immer irgendwie so quasi Phasen.
Mhm.
Da passiert einfach viel cooler Scheiß. Das sind zwei Typen. Einer von denen, also ich kenne jetzt, wisst jetzt nicht, was sie vorher gemacht haben. Aber einer von denen ist der Sohn von einem berühmten afrikanischen Musiker.
Okay.
Und die stehen live auf der Bühne mit ihren Synthesizern und irgendwie Mikrofoneffekten und der Sohn des Afrikaners spielt Bongos und sowas. Ziemlich cool gemacht. Und da ist mir aufgefallen, ich habe da Videos gesehen. Ich richte mich jetzt direkt an dir, weil ich Fabian damit schon zugelabert habe.
Ja. Du kannst ausschalten.
Okay. Ja. Ich habe von den Videos gesehen auf Vice, beziehungsweise auf Noisy.
Ja.
So Live-Ausschnitte von irgendwie kurz nachdem das Album rauskam und halt Hype Train und so weiter. Und die haben halt Spaß. So, das hätte ich nicht erwartet, als ich die Musik gehört habe, wusste ich halt nicht, was das für Typen sind. Und die sind halt beide wahnsinnige Styler und haben halt irgendwie Spaß und ziehen das irgendwie durch und machen, worauf sie Bock haben. Und ich hätte eher sogar, dass sie so ein bisschen. Nicht introvertiert, aber halt wie man experimentelle Musiker kennt, so ja, so ein bisschen, ja, und Musik, das ist cool und so weiter. Aber nee, die stehen auf der Bühne und haben so synchrone Tanzeinlagen hinter ihrem Mikrofon und sowas.
Witzig.
Ist total cool. Shabazz Palaces.
Sind wir jetzt schon mitten in der, was hörst du eigentlich gerade Phase, ne?
Fiddler höre ich auch noch.
Mhm. Finde ich gut.
Da ist jetzt das Album raus. Ich habe mir mein Tape bestellt, eine Kassette.
Igitt.
Aus den USA, zusammen noch mit einer Ty Segall-Kassette mit ein paar B-Seiten und sowas.
Aus den USA.
Genau, für 3 Euro das Tape und 4 Euro Versand.
Cool.
Läuft. Und cooles Album, macht Spaß. Das ist so halt, sag mal, dreckiger Surfpunk versetzt mit Garage Rock.
Ja, ja.
Und die sind halt irgendwie 22, 23, kommen aus LA und haben damit jetzt Spaß und macht Spaß, das Album. Ist cool. Ist laut, schnell, irgendwie ein paar coole Melodien drauf, ein paar roughere Songs.
Also hätte man quasi unseren Podcast schon vor einem halben Jahr gehört, ja, und hätte das quasi mal einfach mitgefunden, hätte man ja von einem halben Jahr schon von Fiddler gehört und wäre dann schon die coole Sau gewesen, die gewusst hätte, dass die abgehen. So, das hast du ja damals schon gesagt, so, die werden groß irgendwie so und ich habe es seitdem irgendwie im 2-Wochen-Takt jedes Mal, wenn ich ein Review oder ein Post über die lese, stimme dazu. the next shit. So. Also ja. So ungefähr, also in einem Jahr spätestens, wenn jetzt vor allem das Album rauskommt, so wird die Visions einen Titel darüber haben und das wird irgendwie MTV, die MTV, nicht MTV der Sender, sondern MTV das Unternehmen, die Mitarbeiter von MTV werden quasi alle mit Fiddler-T-Shirts rumlaufen.
Genau.
Quasi.
Dafür graut es mich schon.
Das wird passieren. Das musst du auch denn, du musst es dann auch immer dem Künstler gönnen, den du vorher geil
fandest. Nee, total. Deswegen habe ich mir auch das Tape bestellt und werde mir dann eben beim Konzert nächsten Monat, wenn sie Platten da haben, auch die Platte
mitnehmen. Wie heißt denn die Platte?
Fiddler. Klassische erste
Self-Titled-Debüt.
Das ist ja.
Was auch noch ganz cool ist, da sind von zwei, drei Songs sind da drauf, die kannte man vorher schon von irgendwie Singles oder B-Seiten oder einer EP oder sowas, aber eine andere Version, nochmal neu, komplett neu eingespielt.
Okay.
Einer ist nochmal anders produziert, besser produziert, dass die Melodien ein bisschen mehr rauskommen. Ist cool.
Cool. Das werde ich mir jetzt auf. Ich habe mir schon schon ein paar Mal angehört und fand es ja auch immer irgendwie ganz cool, aber jetzt so Album, das glaube ich dann eher, jetzt vor allem wird ja auch dann bald irgendwann, nächsten drei Monaten, vielleicht mal Sommer.
Vielleicht.
Dann könnte das ja eventuell noch
ein bisschen
besser passen, ne?
Ja. Definitely.
Fabio, was hast du so, oder?
Dies und das.
Dies und das. Hast du jetzt nichts aufgeschrieben, oder was?
Ich höre momentan Schoolboy Q. Habits and Contradictions ist so ein Kumpel von, ich bin gerade nicht sicher, ob A$AP Rocky oder Kendrick Lamar, ich glaube beiden.
Das ist dasselbe. Sind das zwei verschiedene Künstler gewesen? Oder war es jetzt?
Nee, Schoolboy Q ist ein Künstler.
Und dessen Album heißt?
Habits and Contradictions.
Okay, das wollte ich wissen, ja.
Und das ist ganz cool, ein bisschen experimentell, ein bisschen Rap. Gangster, ja.
Gangster.
Ein bisschen Gangster. Nee, ein bisschen düster gehalten. Einfach okay. So ein bisschen in die Kendrick Lamar-Schiene, aber noch ein bisschen experimenteller und abgefahren.
Es steht dem Hip-Hop ziemlich gut, dass sie das gerade macht, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und in dieselbe Kerbe schlägt irgendwie das Absol-Album. Das ist einer von Kendricks Crew. Mhm. Hat auch so sein Debüt rausgehauen. Mhm. Oder sein zweites Album sogar, glaube ich. Mhm. Bevor Kendrick seins veröffentlicht hat. Und ja, geht momentan sehr in die düstere Hip-Hop-Richtung, muss man sagen. Dann höre ich nebenbei immer noch so ein bisschen Kanye, weil ich immer ein bisschen Kanye höre. Dann höre ich Blood Mine, das ist so eine schwedische Death-Black-Metal-Band, die kein Mensch kennt und die einfach schnelle, aufeinander zugerichtete Musik machen und
also,
schreit im Hintergrund.
Von wem, die kennt keiner. Ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass also jede Black-Metal-Band, die ihr gesprochen habt, habe ich jetzt bei Spotify gefunden. Ne? Die gibt es wahrscheinlich auch bei Spotify.
Das ist nicht schlimm.
Das ist nicht schlimm, aber bei Hip-Hop zum Beispiel ist es ja genau das Gegenteil. Also die ganzen Jungs, die ganzen upcoming Stars, die ihre Mixtapes rausbringen, die findest du bei Spotify nicht, weil die halt nicht aufnehmen. Die machen ja alles viel do-it-yourself, Mixtape ist meistens irgendwie raus und umsonst.
Ja.
Und das läuft halt leider nicht bei Spotify. Und die
du findest halt immer so einen bestimmten Teil an Black-Metal-Bands, beziehungsweise immer einen bestimmten Teil der Kataloge von den Bands.
Klar, weil die Death-Metal-Bands natürlich auf irgendeinem Label sind, meistens, auch wenn es ein bisschen kleines ist. Und da ist ja eh so im Metal, obwohl die viel mehr Underground sind als der Hip-Hop, ist die Schiene zur Professionalität immer viel mehr näher da. Mhm. Und die machen Death Metal. Wie heißen sie nochmal?
Blood Mine. BLOOD MINE. Mhm. Und das war's.
Und wolltest du mir noch erklären, warum ich jetzt A$AP Rocky hören soll?
Achso, genau. Ich höre auch noch das A$AP Rocky Album. Das ist nämlich auch erschienen.
Long Live A$AP.
Weil er cool ist.
Das ist einfach nur cool gerade. Weil ne? Das ist so ein bisschen ist. So der.
Ich springe da einfach nur auf den Bandzug. Hast du den Typen? Nee. Der ist technisch super.
Ja.
Ist ein sympathischer Charakter, finde ich. Manchmal ist er lyrisch halt Standard.
Mhm.
Kann man nicht anders sagen, aber dann hat er immer wieder so Parts zwischendurch, die er noch erkennen lassen, hey, er ist nicht dumm.
Mhm.
Und die sind dann halt auch mit der entsprechenden Technik unterlegt, um das Ganze cool klingen zu lassen. Dann wird er teilweise noch von Clams Casino produziert, den ich auch schon seit einiger Zeit stark im Visier habe.
Mhm.
Zum Beat Producer aus Northern Jersey.
Okay.
Und das Album heißt einfach, es ist eben auch wieder dieses düstere Hip-Hop-Ding, das momentan so ein bisschen am Laufen ist. Und das sagt mir halt extrem zu, weil ich, als ich so angefangen habe, Hip-Hop zu hören, dachte ich immer so, was sollte es eigentlich mal geben?
Mhm.
Dass man wirklich diese dunklen Synthi-Sounds und sowas nimmt und daraus irgendwas zusammenschustert. Und dass das gerade abläuft, ist so ein bisschen schön für mich.
Deswegen total.
Also das fuchse ich mich da ziemlich rein. Und das Album ist empfehlenswert bis auf zwei Tracks. Einer ist ein Track, der mit deinem Vorbild Skrillex produziert wurde. Und der andere ist einfach zu poppig. Geht nicht rein.
Ich weiß, welche du meinst. Ich weiß gar nicht, wie die Titel heißen.
Aber Wild for the Night heißt der mit Skrillex.
Ja.
Und der hat einfach diese sehr hochfrequentierten Synthes von Skrillex, die ich mir nicht anhören kann, ohne einen Schlaganfall zu bekommen.
Das Witzige ist, dass Skrillex jetzt gerade irgendwie an einer neuen Platte arbeitet und da auch schon ein Song veröffentlicht wurde, der tatsächlich bei Freunden der hochwertigen elektronischen Musik, die frei von Vorurteilen sind, schon auf ein offenes Ohr gestoßen hat. Ist eher weg von diesem diesem Gewappel, sondern eher chillig, eher Deep Techno Dubstep mäßig, so, also eher so auch so eher Richtung Burial und so. Und ist halt witzig, so dass das. Die Frage ist halt immer, geht er jetzt dahin, weil er glaubt, dass es da irgendwie Coole gibt. Es gibt ja viele Leute, die der festen Überzeugung davon sind, dass er irgendwie ein Idiot ist, der keine Ahnung hat, wie man das sogar macht, ne? Bei Künstlern, die man nicht mag, dass das Idioten sind und die haben ja eh keine Ahnung.
Richtig.
Wobei ich ziemlich fest glaube, dass der Kerl schon Ahnung hat und dass er schon genau weiß, was er machen muss. Natürlich. Und er weiß schon genau, wie man einen Song zu schreiben hat, dass irgendwie jeder 17-Jährige sagt, du so geil. So, weißt du, so funktioniert es halt. Ne?
Ja.
Ach krass. Gut, also.
Vielleicht ist er innerlich auch selbst dieser 17-Jährige. Der die Songs für sich macht und der sagt, boah, geil.
Naja, viel älter ist er ja nicht. Sunny ist, glaube ich, weiß ich auch nicht, der wird so alt sein wie ich vielleicht.
Ja. Du bist aber schon ein bisschen älter als 19, Johannes.
Ein bisschen.
Zeit rauszusteigen aus der Blase.
Ich habe gehört, solange die 3 nicht davor steht, darf man nicht über das Alter reden. Weil ab 30 ist dann auch wurscht, so. Aber bis dahin ist quasi.
Weil du dann quasi halb verendet bist.
Quasi. So, jetzt muss ich wieder meine Liste suchen, ne? Ich habe. Fragt mich auch keiner, was ich so höre gerade übrigens. Dave, sag doch mal.
Du, Johannes?
Ja.
Du hörst nur gerade so.
Ah! Auf dich kann ich zählen immer.
Ich wollte dich eigentlich fragen, dann hast du dein Handy rausgeholt und dachte, ach, das macht er eh. Das ist
ja, das ist schon richtig. Das ist schon okay. Ich bin
du hättest doch einfach schon früher reingucken können, da hätten wir keinen Dead Air gehabt. So.
Ja, es ist meine Unprofessionalität.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch. Du bist wieder intoxikiert zur Arbeit gekommen.
Intoxikiert.
Du hast mich schon verstanden.
Wir können das langsam nicht mehr wertschätzen, Johannes.
Langsam geht's vorbei.
Wir können deine Arbeit hier wertschätzen, aber dein Umgang mit dieser Stelle ist nicht.
Also wir legen ja quasi unser Leben in deine Hände und du kannst es überhaupt nicht wertschätzen.
Dadurch, dass ich auch intoxikiert gekommen bin und ihr quasi untoxikiert seid.
Ja.
Genau.
Es ist mir auch so leicht gefallen, die ganze Zeit zu reden und euch so schwer gefallen, überhaupt mitzukommen. Ne?
Nein, wenn
dieser Besoffene, der sich immer so total awkward in das Gespräch einklingt und es dann übernimmt, du bist so
ein bisschen
null. Und dann lässt man es halt so laufen. Wir haben halt gemerkt, du bist intoxikiert. Also sagen wir, ach, lassen wir mal reden so. Dann kann er sich irgendwie so ein bisschen auskotzen. Vielleicht kommt er am Ende ein bisschen mehr klar.
Ja.
Und dann können wir ja alle wieder irgendwie zusammen an einem Strang ziehen. Und dann klappt das alles wieder.
Aber das waren halt nur Wunschvorstellungen. Und die Wahrheit ist aber, dass du so drauf bist und überhaupt
dass nicht ich auch gar nicht selbst gemerkt habe, dass ich nur Schwachsinn rede.
Ja, dass du nur Scheiße redest. Dass wir, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll.
In meinem Kopf klingt alles toll.
Also ist ja eigentlich, wenn wir das so runterbrechen, dann ist es ja eigentlich kein Podcast, es ist ja ein Witz, was hier
läuft. Die Hälfte habe ich akustisch gar nicht verstanden.
Eben. Und wenn du dann so in dich reinmurmelst, ich meine, das ist dir vielleicht nicht aufgefallen aus deiner verqueren Sicht der Dinge, aber du saßt hier 20 Minuten und hast in dich reingemurmelt und Dave und ich haben uns hier angeguckt und uns gefragt, was eigentlich los ist. Also ich würde mir wünschen, dass du für den nächsten Podcast ein bisschen mehr, wie sagt man?
Ein bisschen mehr Effort reinpackst.
Ich habe eigentlich das deutsche Wort gesucht,
ist aber egal.
Effort trifft's.
Also Johannes, die letzte Frage dann. Was hörst du gerade so?
Was hörst du gerade so?
Will was soll ich anfangen mit dem Standard Johannes Geheule Chorkram oder?
Ja, dann haben wir es aus dem Weg, mach.
Ja, eher damit, ne?
Ja.
Dann fange ich auch mit dem Unspektakulären an.
Ich höre nicht zu.
Das sollte vor allem der Dave zuhören. Die zwei Lieblingsbands von Dave, Pianos Become the Teeth und Touché Amour.
Die klingen beide schon absolut großartig.
Haben das Split rausgebracht. Tatsächlich bin ich nicht so der Fan von Splits. Mhm. Also ich verstehe das Konzept Split, ich appreciate das Konzept Split.
Ja.
Es ist aber einfach oft so, dass ich irgendwie, ich habe kein Album-Feeling dabei. Also ich habe bei einer EP mehr Album-Feeling als bei einer Drei-Song- oder Zwei-Song-Split irgendwie. Und deswegen sind es halt einfach meistens so zwei Songs, die irgendwie so gefühlt losgelöst, nichts mehr zu tun haben, da so stehen irgendwie so.
Außer bei Rosetta und bei Boa.
Stimmt. Die haben das tatsächlich geschafft, das
jetzt gut zu machen. Ne? Da ist ein Konzept hinter, das ist schon ganz geil gemacht, auf jeden Fall.
Ja, der, also klar, die Ausnahme steht durch die Regeln, ne? Aber es ist, also die, ja. Schon diese, die ist ziemlich gut. Die hat auch einen Namen. Also die heißt dann auch
die heißt Project Mercury.
Genau. Und nicht einfach Split. Split 7 ja. Inch. So. Das klingt schon so herzschmerzlos. Das ist genauso, wie habt ihr es mitbekommen, ich muss kurz ausschweifen wieder. Die EU hat festgelegt, dass wenn ein Künstler irgendwie, wenn Daten, wenn ein Song älter als, was weiß ich, 50 Jahre oder 70 Jahre ist, gibt es so eine Deadline, dann wird der gemeinfrei.
Okay.
Wenn seitdem von diesem Song keine Veröffentlichung mehr stattgefunden hat.
Ja.
Und dadurch hat Sony ihren erfolgreichsten Künstler, der schon so alt ist, und zwar Bob Dylan, haben die quasi Platten rausgebracht von dem.
Ja.
Die heißen Copyright Protection Series.
Mhm.
Davon wurden 100 Stück gemacht. Ist ein braunes Case, auf dem das draufsteht, in Druckschrift. Und da sind einfach die Demos drin. Sind also einfach bloß die Tracks drauf, die quasi jetzt auslaufen würden. Und das haben sie halt nur gemacht, damit sie quasi nicht auslaufen. Und das ist so ein bisschen wie Split 7 Inch. So, das fühlt sich so mechanisch an. So, ihr wollt halt 7 Inch machen, um Geld zu sparen, haben wir zur zweiten Platte gemacht. So, ich weiß nicht, dass es so ist, aber so ist es.
Die Independent-Musiker, die haben halt nicht so viele finanzielle Mittel.
Genau, irgendwie genau, genau. Deswegen
Johannes,
macht das total viel Sinn. Also es ist auch, es sind ja auch so, dass es dann oft befreundete Bands sind, Bands, die zusammen auf Tour waren und so. Und bei Pianos Become the Teeth und Touche et Moi ist es auf jeden Fall so. Die sind auch beide auf einem unterschiedlichen Label. Von daher ist es nur ein bisschen was vielleicht sowas überlabelmäßiges und so. Und die beiden Tracks sind richtig gut. Also sie sind wirklich richtig gut. Ich weiß, dass wenn Emotionen in einem Song drin sind, dass ihr das scheiße findet. Aber
das
ist ein Spaß. Aber ich weiß nicht, dass ihr keine Gefühle habt.
Ja.
Im Gegensatz zu mir.
Aber wenn ich mir so viel Heroin reinknallen würde wie du, hätte ich auch viele Gefühle.
Ja. Aber vor allem für mich die schwächere Band, Pianos Become the Teeth, vor allem der Song ist The Shit heißt Hiding. Das kann man machen.
Okay.
Die 7 Inch. Kann man machen. Gibt's auch bei Spotify übrigens. Muss man also nicht mal Geld für bezahlen oder sich bemühen, die runterzuladen.
Ich habe aber mittlerweile meine Musiksammlung wieder zurück, also ist Spotify bei mir eigentlich schon wieder erledigt.
Das kannst du dir wieder umüberlegen.
Man kann ja beides benutzen.
Wie ich zum Beispiel.
Nee.
Dann die zweite Empfehlung, nicht so emotional, trotzdem chordig. Wir haben ja ich habe ja Code Orange Kids empfohlen.
Ja.
Ihr habt es beide appreciated, zumindest ein bisschen.
Mhm.
Und habe jetzt neulich eine Band entdeckt, ist natürlich auch, klingt auch wieder so, als hätte ich sie erfunden, aber es ist natürlich so. Birds in Row. Franzosen.
Mhm.
Daher machen der Name.
Birds in Row, wieso?
Weil er komisch ist.
Ja, es klingt komisch, ne? Wir wollten nämlich auch sagen Birds in a Row, aber es ist Birds in Row.
Ja, so ist auch richtig.
Nee, Birds in a Row? Birds in Row?
Geht beides.
Trotzdem komisch. Franzosen.
In Reihe ist ja auch ein.
Ja.
Schon, das ist doch Quatsch, Fabian. Gibt schon ein paar Jahre, die Jungs, so zwei oder drei, haben, wie sich das für eine ordentliche europäische Hardcore-Band gehört, gefühlt 438 Konzerte seitdem gespielt. Das ist unglaublich. Wenn du auf die Seite von denen gehst und schaust, wie viele Konzerte die gespielt haben, das ist einfach unglaublich. Die haben einfach mal die letzten drei Jahre nichts gemacht, also jeden Tag ein Konzert gespielt. Und haben unter anderem eine EP, die heißt Cottbus-EP. Und ich dachte mir, warum heißt die Cottbus-EP? Und tatsächlich heißt die Cottbus-EP, weil wegen der Stadt Cottbus,
ach was,
wo sie auf der Tour mal stecken geblieben sind, ihr Van ist kaputt gegangen.
Was?
Und alle ihre deutschen Freunde haben gesagt, Cottbus ist eine Scheißstadt.
Ja.
Und es war irgendwie eine ganz schlimme Phase und eine ganz düstere, traurige Scheißphase. Und deswegen haben sie quasi die EP Cottbus EP genannt.
Das ist ja großartig.
Großartig. Von der rede ich aber nicht, die habe ich noch nicht gehört. Ich rede von der letzten Veröffentlichung You, Me and the Violence. Musikalisch ist, glaube ich, der Vergleich mit Code Orange Kids gar nicht so weit hergeholt. Es ist dreckig, es ist quietschig, es ist böse, es ist Geschrei, es ist gut. Und ich glaube, dass es sogar, also dass es dir, Dave, gefallen würde, auf jeden Fall. Hörst du dir mal an. Also so von dem Soundkonzept ist es, glaube ich, sehr stark deins.
Okay.
Und ich bin auf die gekommen, weil die jetzt demnächst ein Konzert hier spielen mit den Deutschen, The New Hope of German Antifa Hardcore, Jungbluth, wenn ihr das schon gehört habt.
Nee.
Ist so eine deutsche, ich sag jetzt mal, Crust, Power Violence, was auch immer, Band, irgendwie. Wird halt wirklich gerade stark gehypt, irgendwie. Sind halt, also es ist auch so eine radikal linke Band und so, aber halt alles schwarz-weiß und böse und so. Und
ja.
Musikalisch, jetzt nicht, ich stehe nicht so auf die Genres irgendwie, aber gucke ich mir mal an und wollte wissen, wer die andere Band da spielt, für die sie Support machen. Und dann habe ich mir die angehört und dachte so, what the fuck? Und Birds in Row.
Okay.
Und meine letzte Empfehlung, und damit blow ich jetzt alle Heads, zumindest ist mein Head geblowt worden. Kennt ihr Bad Rabbits?
Vom Namen ja.
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher.
Spontan, hast du eine Idee, was für Mucke die machen?
So Grunge-ähnliches Zeug, nicht?
Nee. Ich muss wieder die Story erzählen. Ich bin im Internet unterwegs gewesen und da war ich in einem Subreddit namens Post-Hardcore und da passieren ab und zu komische Dinge.
Mhm.
Und da hat irgendeiner gepostet, hört euch diese tolle Band an, die ist total großartig. Und dann gab es da 5 Kommentare drunter und jeder Kommentar war, ja, ist total großartig, but it's definitely not post-hardcore. Und das hat mich insofern irritiert, weil laut diesem Subreddit die erlauben alles. Also so von The Add to Drive-In und der ganze Käse bis zu ekligen Synthi-Core-Bro-Step-Bands so, erlauben die halt alles. Und deswegen war ich so, okay, wieso ist das jetzt nicht post-hardcore? Dann hab ich angehört und es war deswegen nicht post-hardcore, weil es R&B war. Aber richtig gut, also es ist so richtig ja funky, deswegen Prince und so passt da ganz gut. Es ist richtig funky, sexy R&B-Mucke, würde ich jetzt mal so sagen, grundsätzlich. Aber von echten Musikern, also das ist eine Band, die spielen das auch alles. Und das Video, was ich gesehen habe, war sogar, hatte so leichte Post-Rock-Elemente. Also es war so ein bisschen irgendwie, ich setze schon an mit den Händen, so das, du hast ja diesen Dance. So dieses steigende, sich vor sich hinschlagende irgendwie auch gehabt. Der Sänger halt eine ganz quietschhohe Stimme.
Mhm.
Weil du vorhin gesagt hast, die haben Spaß. Die haben definitiv auch Spaß. Also sie hatten irgendwie alle, sind alle so alternative Hardcore-Boys, die aber dann trotzdem so Two-Step-Einlagen einsetzen und so. Birds in a Row, die Platte heißt Stick Up Kids und das den Song, den man sich anhören sollte, den habe ich wieder vergessen. Das hat mich echt damit habe ich nicht gerechnet.
Du hast gerade wieder Birds in a Row gesagt.
Ja. Bad Rabbits. Ja, ja. Genau. Die Tierbands haben es mir angetan gerade. Genau, Bad Rabbits. Das hat mich auf jeden Fall irritiert. Also es war so, was zur Hölle irgendwie. Und dass sie, glaube ich, auch erfolgreich sind, nicht in der R&B-Szene, sondern eher in der, ich sag jetzt mal, amerikanischen Punk- und Hardcore-Szene. Also sie scheinen eher so aus der Ecke zu kommen. Anscheinend haben auch Teile von denen mal in Bands gespielt, die solche Mucke gemacht haben, was an sich schon irgendwie großartig ist.
Okay.
Bad Rabbits.
Werde ich mir anhören, das klingt echt wirklich mal interessant.
Ich mache ja wie immer eine Spotify-Playlist.
Ja.
Da ist dann alles drin.
Ui.
Großartig. Cool, ne? Technologie. Technik. Nicht Technologie, Technik.
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 Moderne Technik.
Willst du über moderne Technik sprechen?
Was? Nein, ich sagte
nur,
Spotify-Playlist.
Ich dachte jetzt so, du, Johannes. Du öffnest jetzt ein neues Thema. Ich bin jetzt vom Tisch gefallen. Ich wollte jetzt eigentlich die Abmoderation machen.
Ja.
Jetzt liegt der Technik. Was ich noch erzählen wollte, ich habe mir ein neues Handy gekauft. Ich so, what the fuck?
Ja, aber ich habe mir einen neuen Stuhl gekauft. Auf dem sitze ich gerade.
Und, ist das gut?
Der ist ziemlich cool.
Deiner fühlt sich aber auch nicht schlecht an. Auf dem sitze ich gerade.
Kannst du gern haben.
Wie fühlt sich deine Couch an?
Unschillig. Wirklich, muss man ganz ehrlich sagen.
Wir sind gleich fertig, Fabio.
Das stützt mich zwar, aber es ist schon
und ich verstehe,
sehr menschenverachtend. Ja, ist schon so ein bisschen wie ein Auschwitz eigentlich.
Wie ein Auschwitz hat sich gefreut über ein Kissen.
Politisch inkorrekte Fettnäpfchen. Wir sind wieder reingesprungen. Das war 10-2-4 mit dem großartigen Dave.
Danke, auf Wiedersehen.
Dem großartigen Fabio. Hast du gerade Hallo gesagt?
Ja.
Und mir, dem nicht ganz so großartigen Johannes.
Du bist schon ziemlich großartig eigentlich.